herzlich willkommen beim Pile of Happiness. Heute, Tell Me a Story. Hallo, wir sind Jen.
Und Tina.
Und welche Geschichte erzählst du mir denn heute, Tina?
Heute erzähle ich eine Geschichte vom Geschichtenerzählen, denn wir möchten sprechen über Storytelling in Brettspielen, warum wir das so super finden und was da eigentlich passiert und wie Brettspiele Geschichten erzählen und Storytelling zum Teil des Erlebnisses werden lassen.
Genau. Und Geschichten gehören ja, glaube ich, schon seit unserer Kindheit immer dazu, von bei mir zumindest, von Büchern, Märchen etc. Ich glaube, Geschichten haben mich immer mein Leben lang begleitet. Ich habe es geliebt, Bücher zu lesen. Ich bin da eingetaucht in alles, alle möglichen Fantasy-Bereiche, also gerade Fantasy und nachher auch Krimi war so mein Steckenpferd, wo ich immer wieder gesagt habe, boah, da könnte ich Massen an Bücher lesen. Das hat sich ein bisschen gelegt und ist dann rüber zu Brettspielen tatsächlich geschiftet. Wie war das bei dir?
Das ist letzten Endes das Gleiche. Also ich habe auch ganz früh angefangen, Bücher zu verschlingen. Ich kann mich noch dran erinnern, gerade so nach dem Lesen lernen habe ich echt alles gelesen, was nicht angebunden war. Mein Bruder hatte zu dem Zeitpunkt eine Sammlung von, glaube ich, allen lustigen Taschenbüchern, die zu dem Zeitpunkt erschienen waren. Das habe ich auf jeden Fall auch alles verschlungen, weil irgendwann war nichts anderes mehr da. Das hat sich auch ziemlich durchgezogen. Natürlich dann insbesondere mit Job und so weiter ist das mit der Zeit auch schwieriger. Mhm. Aber ich liebe es heute auch immer noch. Und für mich ist die Zeit, die ich auch mal mit Lesen verbringen kann, auch immer so eine Luxuszeit. Ja. Weil das auch so Zeit ist, die man sich besonders, ja, letzten Endes nimmt oder sich selber freischaufelt, um sich mal so ganz in so ein Buch, in eine Geschichte zu versenken. Natürlich auch Audiobooks sind ein Thema. Mhm. Ne, neben Podcasts höre ich auch sehr, sehr gerne Audiobooks, weil das auch kann man unterwegs machen, wenn man beim Sport ist, beim Autofahren und so weiter. Das ist einfach nochmal, gibt dem Ganzen eine neue Dimension, dass man das einfach auch machen kann. Aber letzten Endes ist es ja auch nicht nur für uns, ich glaube generell für Menschen insgesamt, ist das Geschichtenerzählen ja irgendwie etwas, was quasi zum Menschsein dazugehört, mhm, was, glaube ich, auch eigentlich alle Menschen irgendwie verbindet, auch schon über eine lange Zeit. Das Ganze hat ja wirklich die Wurzeln im ganz frühen Menschsein, wenn man sich überlegt, dass zu Zeiten, wo unsere Vorfahren, Vorfahrinnen in Höhlen gelebt haben, schon ganze Meisterwerke an die Höhlenwände gemalt wurden, um von Erlebnissen zu berichten, um vom eigenen Leben, vom eigenen Erfahrenen zu berichten, das zu teilen und dann irgendwie auch der Nachwelt zu hinterlassen. Das ist ja irgendwie ein ganz großes Ding, was eigentlich die Menschheit schon seit jeher begleitet.
Das würde ich auch sagen, vor allem, weil dadurch wir ja auch eine Menge gelernt haben und nachhaltig Erfahrungen, Erinnerungen miteinander geteilt haben, wo auch wir heute zum Großteil noch profitieren. Ich meine, wenn man mal guckt, wie weit wir gekommen sind. Klar ist viel Schlimmes passiert, aber es sind so viele positive Dinge auch dadurch entstanden, dass der Mensch sich weiterentwickelt hat, dass wir in der Lage waren, durch das Geschichtenerzählen zu lernen, zu entdecken, uns weiterzuentwickeln. Das hat schon eine ganz spannende Komponente auf jeden Fall. Und das, wenn wir das jetzt mal übertragen auf das Storytelling in Brettspielen, dann haben wir da ja auch verschiedene Bereiche, wo wir einen Blick drauf setzen können. Storytelling beinhaltet ja verschiedene Aspekte. Da können wir uns auf das Setting konzentrieren. Wir können über die Immersion sprechen. Wir können einen Blick auf das Design, Artwork bringen, aber auch auf die Komponenten und wie das alles zum Storytelling in Brettspielen funktionieren.
Und letztlich ist das ja eine Art, Geschichten zu erzählen, denn wie ich das mache und mit welchen Mitteln, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? Also von den Höhlenmalereien sind wir weit gekommen, denn ob wir jetzt einen 3D-Blockbuster im Kino angucken, ob wir YouTube-Clips gucken oder Twitter-Nachrichten mit 140 Zeichen oder auch ein paar mehr, wenn man sich einen Thread anguckt oder halt auch auf anderen Plattformen, wenn man auf Twitter nicht mehr sein möchte. Anyway, da gibt's ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber was natürlich das Schöne in Brettspielen ist, dass wir als Spielende teilweise an der Geschichte auch mitwirken können. Also dass die soziale Komponente, dass ich so eine Art Live-Ebene habe oder manchmal vielleicht sogar mehrere Ebenen, wie wir gleich sehen werden, wenn wir uns so ein paar Kandidaten, die wir uns da rausgepickt haben, anschauen. Das gibt dem Ganzen ja nochmal eine ganz andere Qualität. Trotzdem sind es natürlich auch Komponenten und Muster, die einen hohen Wiedererkennungswert haben und die halt natürlich auch das Erlebte für uns besonders einprägsam machen, die halt auch dadurch, dass wir bestimmte Muster wiedererkennen und dann halt mit neuen Inhalten verknüpfen, eine besondere Zugänglichkeit bringen.
Genau. Und ein wichtiger Teil spielt natürlich auch sicherlich die Charaktere innerhalb einer Geschichte, gerade wenn man sich mit diesen identifizieren kann oder deren Entscheidungen und Möglichkeiten nachempfinden kann. Wenn ich in der Lage bin, selber in einen Charakter zu schlüpfen, der mir vielleicht nahe ist oder vielleicht auch fern, um mal eine andere Erfahrung mitzubegleiten, um mal eine andere Sichtweise einzunehmen. Das macht das Ganze natürlich schon sehr spannend. Und dass das mit Brettspielen möglich ist, ist einfach fantastisch und macht super viel Spaß.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie genau ein Brettspiel eine Geschichte erzählen kann, denn du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es natürlich bestimmte Komponenten gibt, wie das Material, was ich habe, Setting, bestimmte immersive Aspekte, Artwork ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das aber für mich bietet ja letzten Endes so ein bisschen die Leinwand, auf der die Geschichte dann eigentlich stattfinden kann. Das sind wichtige Komponenten, aber das eigentliche Storytelling, also was erzählt eigentlich Geschichte in einem Brettspiel, da gibt es natürlich auch wieder ganz unterschiedliche Dinge. Das kann natürlich anfangen mit very obvious, dem Vorlesen oder eine Geschichte direkt erzählen. Also, dass ich Geschriebenes habe, was dann vorgelesen werden kann. Aber natürlich mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, dass teilweise auch vertonte Komponenten dabei sind. Also, dass es eine Begleit-App gibt oder eine Web-App, wo bestimmte Texte dann auch vorgelesen werden, teilweise dann auch recht professionell produziert, also dass ich wirklich Audiodateien habe, die ich dann an passenden Stellen mit einbinden kann. Aber auch klassischere Komponenten, wie zum Beispiel der Flavortext auf Kartenspielen, kann ein Stückchen Geschichte erzählen oder ein bisschen mehr Hintergrund oder Einbindung von bestimmten Komponenten in das Geschehen bieten, auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht so offensichtlich ist.
Genau. Dazu gehört auch auf jeden Fall das Entdecken von Hinweisen oder in bestimmten Fällen auch Beweisen, so dass die Geschichte Stück für Stück erfahren wird und sich weiterentwickelt, es werden Dinge enthüllt. Das kann über viele verschiedene Formen geschehen, wie zum Beispiel halt Bilder. Ich nenne jetzt noch keine Beispiele, sonst verrate ich vielleicht auch zu viel. Das kann auf Karten auch die Texte, wie du sagtest, sein. Verschiedene Gegenstände, Audiodateien. Das haben wir jetzt auch gerade in den neueren Spielen immer wieder gehabt, dass das Internet mit eingebunden ist, dass eine App mit eingebunden wurde oder viele verschiedene coole Ideen eigentlich auch dabei rausgekommen sind, die die ganze Spielimmersion, die Story-Immersion noch mehr vorantreiben und ein großes, tolles Gesamtbild eigentlich abbilden und damit die Spielenden in die Geschichte mit hineinziehen und sie erlebbarer machen.
Genau, und das kann halt wirklich relativ weit variieren zwischen die Geschichte wird mir präsentiert und ist mein Einstieg. Es kann aber auch sein, dass es Teil des Spiels ist, die Geschichte zu entdecken. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie leicht es mir gemacht wird oder wie schnell mir das präsentiert wird oder wie sehr ich mir das vielleicht erarbeiten muss. An der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn ihr auf YouTube schaut, da gibt's jetzt halbwegs aktuell gibt's zwei Videos mit Rodney Smith auf dem Watch It Played Kanal, der sich mit dem Thema Storytelling beschäftigt, das so ein bisschen, sag ich mal, diese Elemente, was ist Setting, was ist Geschichte, das ist da alles so ein bisschen sehr gemischt betrachtet, ist auf jeden Fall auch sehr interessant, auch mit anderen Creatoren dabei, so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auch drauf wirft und das sind zwei Teile. Der zweite Teil ist nämlich so eine Talkback-Episode, wo dann Kommentare von Zuschauenden mitverarbeitet worden sind und so ein bisschen auch verschiedene Meinungen wieder dazukommen. Das werden wir euch in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal dazu verlinken.
Genau. Ja, und dann können wir eigentlich in unsere erste Kategorie einsteigen, oder?
Würde ich sagen, weil wir haben uns überlegt, wir würden das so ein bisschen grob sortieren danach, wie sehr die Story vorgegeben ist. Das sind die Übergänge natürlich fließend. Ne? Mhm. Es gibt Spiele, wo es relativ eine fixe Story gibt, die mir auf verschiedene Arten präsentiert wird. Dann ist so ein bisschen der graduelle Übergang. Wie viel kann ich als spielende Person teilhaben, das vielleicht auch beeinflussen oder formen? Und wir würden einfach mal von der Seite beginnen, wo wir eine relativ feste Story haben, die uns auf unterschiedliche Weise präsentiert wird. Und dann wird es sozusagen immer freihändiger auf dem Weg durch unsere Spiele, die wir heute besprechen wollen.
Und wir fangen mal mit den Honorable Mentions an, weil wir natürlich auch wissen, dass es unglaublich viele Spiele in dieser Kategorie gibt, in jeder Kategorie. Wir hätten, glaube ich, hunderte von Spielen theoretisch aufzählen können, ins Detail gehen können. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf vielleicht auch mal neuere oder andere Spiele, die noch nicht zu Tode besprochen sind und vielleicht nicht immer so sehr im Kopf der Spielenden vorherrschen. Bei den festen Narrativen, wo die Story vorgegeben ist, haben wir einige Honorable Mentions. Ich glaube, du wolltest auf die erste kleine Kategorie eingehen.
Genau, also was da natürlich relativ offensichtlich reinfällt, ist generell das Genre der Krimispiele. Denn da ist es ja in der Regel so, dass ich eine ermittelnde, spielende Tätigkeit habe und versuche, etwas aufzudecken. Das heißt, es ist typischerweise etwas, was in der Vergangenheit liegt, was passiert ist, wo ich im Laufe des Spieles herausfinden muss. Das ist so eine Art von Geschichte, die sich mir nicht so ganz easy offenbart, sondern wo ich mir Komponenten zusammensammeln muss und dann natürlich so ein bisschen zusammenreimen muss. Aber das eigentlich Geschehene ist definitiv fix und wird durch meine Ermittlungstätigkeit in der Regel auch nicht verändert, sondern wo ich vielleicht ein bisschen Gestaltungsraum habe, ist immer, in welcher Reihenfolge ich bestimmte Dinge tue oder ob ich mich dem Ganzen von rechts oder links nähere. Da gibt's ja auch eine ganze Reihe von Beispielen, haben wir auch in anderen Folgen schon durchaus einige besprochen. Aber das wäre für mich so ein absoluter Klassiker, der so als Kategorie da auf jeden Fall reingehört.
Und wer sich jetzt vielleicht fragt, ob Exit-Games und solche Dinge auch mit reinpacken, hier haben wir vorab uns abgesprochen und gesagt, Exit-Spiele haben wir erstens auch schon relativ gut besprochen, sind aber auch vielleicht eher Rätselspiele. Wo wir vielleicht eine Ausnahme als Honorable Mention machen würden, wären so die Unlock-Games, weil diese schon seit jeher eher narrativ, also storygetriebener sind. Und klar, hier gibt es auch Rätselkomponenten, aber es gibt immer eine Geschichte, die mit der Hilfe der Karten und der App vorangetrieben wird, wo auch spannende Elemente mit drin sind. Aber auch da haben wir teilweise die Fälle schon erwähnt und haben drüber gesprochen. Von daher würden wir diese nur als Honorable Mentions hier einmal als Vertretung dastehen lassen.
Genau, und mein erster Kandidat jetzt in dieser Abteilung ist für mich auf jeden Fall Time Stories. Für mich nach wie vor ziemlich heiß geliebt. Eckdaten, Publisher von den Space Cowboys, Design, jetzt mal nur auf das Base Game beschränkt. Wir haben ja relativ viele Fälle dazu, wo eine ganze Großzahl an Personen auch mitgewirkt hat. Aber das Base Game Peggy Chasney, Manuel Rosoy. Artwork, auch wieder Base Game, Ben Carré, David Lecossu, Pascal Kido. 1-4 Spielende, angegeben mit 90 Minuten. Ich habe da mal 3 Fragezeichen dran gemacht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir so Durchgänge spielen, dazu gleich mehr. Ab 12 Jahren, BGG 7,4, die Komplexität angegeben mit 2,6. Und Time Stories ist natürlich ein Zeitreisespiel, denn wir sind sozusagen Zeitagenten und werden von unserem Auftraggeber, der Time Agency, in andere Zeitebenen geschickt. Das kann in der Vergangenheit sein, das kann sozusagen quasi auch Parallelwelt, Fantasywelt sein, das können andere Zeitebenen sein, aber wir werden praktisch sozusagen nur mental-geistig verschickt und landen dann in Charakteren in der entsprechenden Zeitlinie. Das ist dann unser Charakter, praktisch die Figur, mit der wir uns durch die entsprechende Zeitebene und natürlich die Orte, die wir besuchen können, bewegen. Und wir haben immer eine Aufgabe, denn irgendetwas ist in der Zeitlinie sozusagen schiefgegangen und wir müssen es fixen. Das heißt, wir bekommen am Anfang so eine Art Missionsbriefing, was dem Ganzen so eine schöne Klammer verpasst, so dass wir in die Geschichte eigentlich eingewiesen werden, so ein paar erste Informationen haben und von der Basis aus starten können. Und von der Basis aus haben wir dann eigentlich auch so eine Art Ermittlungsspiel. Das Besondere daran ist, wir können uns auf einer kleinen Karte immer bewegen, haben Orte, die wir besuchen können. Die sind immer durch Karten dargestellt, die in der Regel traumhaft illustriert sind. Und wir können dann mit Komponenten dieser Orte interagieren. Das sind immer dann, dass wir uns die Karten genauer angucken können und Hinweise auf der Rückseite anschauen können. Zum Beispiel, wenn du dir das Bild an der Wand anguckst, dann entdeckst du dies und jenes oder oh, die Person, die dort auf dem Sofa sitzt, mit der kannst du sprechen und die sagt dir dann das und das. Und wir haben halt so eine Art Ermittlungsspiel, aber wir haben, weil wir Zeitagenten sind, nur eine begrenzte Menge an Zeit. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit diese Ermittlungsaufgabe abzuschließen. Mhm. Wenn wir das nicht schaffen, weil wir am Anfang so ein bisschen planlos durch die Gegend irren, dann haben wir praktisch so ein Reset. Das heißt, dann beginnen wir einen neuen Durchgang. Das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung des Spiels, gerade in den ersten Missionen, weil wir dann natürlich praktisch wieder neu anfangen und dann mit eigentlich überlegenem Wissen versuchen, einen besseren Weg durch die Aufgabe zu finden. Kann natürlich leicht repetitive Elemente haben. Wie wird uns hier die Geschichte erzählt, an die wir entdecken können? Wir haben teilweise ganz klassischen Text, insbesondere in der Einleitung. Das wird vorgelesen. Auch bestimmte Aspekte auf den Karten lesen wir. Mhm. Die lesen wir uns dann nicht unbedingt vor, aber man kann dann darüber sprechen. Es gibt aber auch optische Dinge, die wir erkennen und verschiedene andere Dinge. Aber die Karten sind immer das Medium, wo dann halt bestimmte Inhalte transportiert werden. Qualität der Komponenten finde ich bei Time Stories super. Es sind natürlich im Wesentlichen die Karten. Das Artwork ist sehr, sehr wichtig, transportiert sehr viel, auch sehr viel vom Reiz und ist für mich da auf jeden Fall maßstabsetzend. Vor allen Dingen, wenn wir einen neuen Ort bereisen, wird immer so ein zu dem Ort gehörender Kartenstapel ausgelegt und dann bildet sich aus mehreren Karten so eine Art Panorama, dass du in so einen Raum tatsächlich reinschaust oder einen Ort, kann auch unter freiem Himmel sein. Also war für mich, gerade als das neu war, war das für mich echt ziemlich, ziemlich mindblowing.
Das stimmt.
Was würdest du sagen? Ist das für dich ein empfehlenswertes Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was mir besonders gut gefallen hat, war immer wieder in diese anderen Charaktere reinzuschlüpfen. Also man hatte ja so diese zwei Ebenen. Einmal, wo ich selber das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt eine Agentin der Zeitreise, wie heißt das, Firma und des Unternehmens und werde hier auf Mission geschickt. Ich habe ein Training erhalten, eine Ausbildung und habe jetzt eine wichtige Aufgabe. Und dann aber auch die Möglichkeit, in einen Charakter hineinzuschlüpfen, in einer unterschiedlichen Zeit oder in einem Paralleluniversum. Das war halt schon ziemlich cool, wenn man dann das Artwork gesehen hat, die Stärken der Charaktere gesehen hat, vielleicht auch die Schwächen und sich dann entscheiden musste, wo man hingeht und was man macht. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das war für mich so persönlich auch der Reiz, immer wieder diese Geschichten zu erleben und zu erfahren. Und ich muss sagen, ich finde, wenn man das so zwei, maximal drei Durchgänge von einem Spiel hatte, dann war es okay. Ich bin so ein bisschen müde geworden, wenn es öfter war. Also optimal waren zwei Durchgänge. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, wir haben es gut geschafft. Wir hatten Erfolg. Bei drei und mehr, dann wurde es ein bisschen müßig, wie du schon sagtest. Aber ich habe es in positiver Erinnerung gehalten und ich mochte die Fälle auch unglaublich gerne.
Für mich ist das tatsächlich, also manchmal wird ja jetzt gesagt, dass gerade dieses repetitive Element das eigentlich quasi unmodern machen, auch wenn es noch gar nicht so ein altes Spiel ist. Dazu muss man sagen, dass die Fälle auch sukzessive besser werden, weil die späteren Fälle in der Regel auch in Kapitel geteilt sind, ne? Dass du halt sozusagen nicht durch das ganze Abenteuer in einem Durchgang musst, sondern dass du so Meilensteine erreichen kannst, von denen du dann auch weitermachen kannst, ne? Dass du
das
halt,
war gut, ja.
Ich muss da immer, das ist irgendwie wie bei Diablo, wenn du so einen Wegpunkt entdeckst, da musst du nicht wieder durch das ganze Gebiet durchrennen, sondern kannst halt von da weitermachen, was du dir zuletzt erarbeitet hast. Mhm. Es gibt ja auch die weiße Serie, was die klassischen Fälle sind, und mittlerweile, wo vor allen Dingen auch noch deutlich Würfelproben drin sind, mhm. ne, dass man durchaus Begegnungen haben kann, die können sehr unterschiedlich sein. Also welche Art von Würfelprobe ich da habe, ist von Fall zu Fall sehr verschieden. Die, ich sag jetzt mal, neuere Serie, das sind sozusagen die Fälle der blauen Serie, die haben das auch nochmal mitigiert. Da gibt es so eine Art Energiesystem, das man einsetzen kann, sodass man eigentlich immer ganz gut durchkommt. Also man kann da nicht mehr, keine Ahnung, 5 Minuten vorm Ziel an der Würfelprobe scheitern, sondern muss halt irgendwie mehr Kristalle abgeben und verliert da ein paar Punkte, aber man kommt auf jeden Fall weiter voran. Das heißt, so ein bisschen die Punkte, die klassisch vorgeworfen werden, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geschmacksfrage. Was ich da extrem reizvoll dran fand, ist, dass gerade das Storytelling und eben diese Wiedererkennungseffekte, ne, dass es halt bestimmte klassische Motive gibt oder dass ich mir Gedanken machen muss, wie Motive von agierenden Personen sein können. Mhm. Es gibt sehr rätselige Fälle. Also das sind immer so, also ich fand das immer sehr reizvoll, so dieser Geschichte auf die Spur zu kommen. Was könnte passiert sein? Warum könnte das passiert sein? Deswegen hat das für mich auch als Storytelling so einen starken Eindruck hinterlassen.
Ja, ich erinnere mich auch noch an ein, zwei Stellen, wo man wirklich als spielende Person aktiv etwas machen, es war natürlich optional, konnte keiner kontrollieren, aber aktiv mitmachen sollte, damit die Immersion gehalten würde. Und das fand ich wiederum mega cool, weil das vorher noch kein Spiel so gemacht hat. Klar, man kennt Activity und hier und da, wo man dann vielleicht Pantomime oder sonst was macht, aber das war so wirklich in dem Falle die Vorgabe, ich will es jetzt nicht spoilern, dass man aber wirklich mitmachen konnte und es hat Spaß gemacht mitzumachen.
Also von daher, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, ich glaube, es ist auf jeden Fall nach wie vor immer noch wert, entdeckt zu werden. Mhm. Das hat schon ein besonderes Spielgefühl. Vor allen Dingen, also so ein paar Fälle stechen natürlich, also zumindest für mich oben raus. Also an allererster Stelle würde ich immer nennen, für mich auch nach wie vor uneinholbar, die Drachenprophezeiung, was so ein bisschen so ein Fantasy, also High Fantasy, klassisches Fantasy Setting hat. Das war auch auf jeden Fall für uns ein tolles Spielerlebnis. Das hat auch so eine, sag ich mal, leichte Kapitelstruktur. Mhm. Also das war für mich so der erste Fall, wo für mich so ein totaler Wow-Effekt war. Gibt's bei dir einen, den du besonders mochtest?
Ich glaube, mir hat bei jedem Fall immer irgendwas anderes besonders gefallen. Ich mochte vom ersten Fall diese Rätselkomponenten sehr. Das hat mir in dem weiteren...
Also in der Grundbox.
Genau,
ne?
In der Grundbox. Hat mir so ein bisschen bei den anderen gefehlt. Da hätte ich lieber gerne mehr gehabt, weil ich glaube, das war ein Element, was sie noch weiter hätten ausreizen können. Drachenprophezeiung ist mir auf jeden Fall wegen des Fantasy-Themas im Sinn geblieben. Und ich glaube ansonsten, es waren so viele... Also nicht einer, sondern bestimmte Elemente waren es.
Ansonsten, was mir auch gut gefallen hat, das Hadal-Projekt ist jetzt einer aus der neueren Serie. Mhm. Das basiert auf, glaube ich, einer Fanmade-Expansion, die dann den Weg in die Serie gefunden hat.
Cool.
Das ist auch ziemlich cool gemacht, hat mir auch sehr gut gefallen.
Das habe ich noch nicht gespielt, muss ich mir mal angucken.
Genau. Okay, das war es jetzt erstmal. Time Stories, auf jeden Fall ein absolutes für mich. Nach wie vor Highlight im Bereich Storytelling Games.
Dann ein weiteres Highlight von für uns ist definitiv auch Chronicles of Crime. Und dazu gehören nicht nur die Kriminalfälle, die es in der Basebox gab, sondern auch die Erweiterung Welcome to Redview, Noir und The Millennium Series. Und wenn man jetzt aber mal die Fakten checkt, 2018 ist das Ganze gestartet mit den Kriminalfällen und den beiden Erweiterungen Redview und Noir. Publisher ist Lucky Duck Games. Design ist unter anderem David Sicurel. Er ist eigentlich in fast jeder Box oder in jeder Variante mit dabei. Es gibt aber auch noch weitere DesignerInnen, die je nach Box mitgewirkt haben. Es sind aber einige, muss man sagen. Dann Artwork sind unter anderem wieder David Sicarel, Matthijos Gebrselassie, Mateus Komada und Katarzyna Kosobuka. 1 bis 4 Spielende, 60 bis 90 Minuten, ab 12 Jahren und hat im Durchschnitt eine Komplexität von 2,07 von 5. Würde ich aber auch je nachdem, welcher Fall oder welche Erweiterung es sich handelt, ändern. Also es ist wirklich abhängig davon. Was machen wir in den Kriminalfällen? Ganz klassisch sind wir Ermittler. Wir sind ein Team, das verschiedene Fälle ermitteln muss, das sich darum kümmert, Gegebenheiten aufzudecken. Und diese sind teilweise, je nachdem, welche Fallreihe man spielt, mit ein bisschen miteinander verbunden. Es gibt zum Teil verschiedene Pfade. Es wird nicht immer alles entdeckt, muss man dazu sagen. Die Charaktere interagieren mit einem. Also man hat, es wird hauptsächlich so Karten und App getrieben. Auf den Karten sind zum Beispiel immer QR-Codes, die gescannt werden. Und mit der App interagieren dann die Charaktere und mit uns. Und je nachdem, was wir wissen, so reagieren halt auch die Personen, mit dem wir gerade sprechen. Wir können dabei auch interessanterweise die Personen, die Charaktere, die dort vorhanden sind, auch zu anderen Personen befragen oder auch zu Gegenständen befragen, die wir gefunden haben, weil das Coole ist halt, wenn wir können verschiedene Orte besuchen, die wir nach und nach auch erst entdecken werden. Und jeder Ort, den wir zum ersten Mal entdecken, der hat in der App dann tatsächlich auch einen wunderschönen Effekt. Und ich muss jetzt gerade hier so ein bisschen schon Geschichte und Mechaniken miteinander vermischen, weil es halt so viele Geschichten eigentlich gibt. Aber die Mechanik bleibt halt überall gleich. Und zwar werden diese Orte durch eine Art 3D, VR-Technik eigentlich immersiv gemacht, weil man dann wirklich mit dem Handy, Tablet oder womit man das auch spielt, Handheld, wirklich sich umdrehen kann, schauen kann und alle Gegenstände wirklich aktiv raussuchen muss. Also es wird nicht einem auf dem Silbertablett präsentiert, sondern man muss sagen, okay, ja, da liegt eine Uhr, vielleicht ist die relevant, da steht ein Telefon, da ist ein Computer, da ist eine Pflanze. Und dann suchen wir diese entsprechenden Gegenstandskarten raus und können die scannen. Und das macht es so cool, weil die Nebencharaktere, mit denen wir interagieren, auch immer anders zu bestimmten Gegenständen reagieren. Sie können uns auch anlügen, wenn wir etwas nicht wissen oder etwas verheimlichen. Aber wenn wir dann einen bestimmten Gegenstand haben, dann müssen sie uns gegebenenfalls die Wahrheit sagen. Und das macht es halt so spannend, gerade auch bei den Kriminalfällen oder Mysteryfällen, dass man sagt, okay, wir können eine ganze Menge entdecken, aber vielleicht nicht alles. Und am Ende eines Falles, das ist in mehrere Kapitel eingeteilt, kriegen wir dann auch eine Übersicht und können sagen, okay, will ich jetzt die ganze Story wissen oder wirklich nur diesen Teil in der App erfahren. Und gerade in der Erweiterung Redview, die wir auch zu zweit gespielt haben.
Genau, das haben wir gemeinsam gespielt.
Das war super, es war unser Sonntagsvormittagsspiel. Da unterbrach die App einen sogar für besondere Ereignisse, die zum Teil einen unumkehrbaren Situation dargestellt haben, wo wir dann da teilweise saßen und waren so, oh Gott, konnten wir das jetzt verhindern? Konnten wir es nicht verhindern? Es war halt nicht mal ganz klar und das war schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast einen Teil von der Millennium-Serie gespielt. Mhm. Davon habe ich leider noch nichts gespielt, muss ich sagen.
Das ist mechanisch, funktioniert das genauso. Die Millennium Series sind halt nochmal 3 Boxen, die sich jeweils mit einer bestimmten Zeitebene befassen. Mhm. Das sind, ich glaube, 1400, 1900 und die 2400, also zwei historische, ein futuristisches Setting und dann gibt's nochmal sozusagen einen Angang, wo das alles nochmal verbunden wird. Mechanisch ist das alles sehr, sehr ähnlich, mit dem Grundspiel. Natürlich sind die Inhalte nochmal anders. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass wir hier nochmal deutlicher, als wir das jetzt vorher haben, eigentlich sehr deutlich zwei Ebenen haben. Denn wir haben, ist ja Coins of Crime, also wir ermitteln. Das heißt, es gibt etwas Geschehendes, was wir herausfinden müssen, wo wir wieder diesen Ermittlungscharakter haben. Aber wir haben natürlich, und das ist genau das, was du gerade berichtet hast, wir haben auch die Erlebnisse, die wir während des Ermittelns haben, ne, dass halt bestimmte Dinge, also wir können das ein Stück weit steuern. Wir haben zwar sozusagen einen fixen Sachverhalt, den wir aufklären, aber wie wir das tun und wo wir zuerst hingehen wollen und mit wem wir sprechen wollen und wen wir womit konfrontieren wollen, ist sehr, sehr frei. Und auf dieser sozusagen Jetzt-Ebene des Ermittlungszeitraumes wirken halt dann tatsächliche Ereignisse ein, ne, die wir dann quasi in der Charakterperspektive direkt erleben. Und das, finde ich, ist eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Kombination dieser zu ermittelnden vergangenen Story und der zu beeinflussenden Ermittlungsgeschichte. Das ist echt schön gemacht. Und gerade dieses, also Komponenten, dieses, dass ich praktisch mir mein Handy vor die Nase halte mit so einer kleinen, mini aufgesetzten VR-Brille, ja, mich dann halt nach rechts und nach links drehe und dann quasi in diesem virtuellen Raum nach rechts und nach links gucken kann, verschiedene Aspekte sehe, das ist schon sehr, sehr cooler Einsatz von Technik, wo das Handy einen echten Mehrwert bringt und halt dieses immersive Gefühl dann deutlich nochmal steigert.
Was du auch gerade noch sagst mit den Charakteren, das habe ich nämlich hier, glaube ich, nicht mehr im Sinn gehabt. Wir haben auch bei den Kriminalfällen, aber auch bei den Erweiterungen spielen wir einen Charakter, den wir auch nochmal mit seinen besonderen Fähigkeiten einsetzen können. Ich glaube, im Base Game gab es unter anderem so diesen typischen Superintendent, den Hacker, Computerspezialisten und ich glaube, die Wissenschaftlerin, die wir befragen konnten, beziehungsweise mit einbinden konnten zu bestimmten Gegenständen, wenn wir jetzt etwas erfahren wollten. Und bei Redview war es zum Beispiel so, dass wir Jugendliche gespielt haben. Da hat man sich so ein bisschen an, ich sag mal, 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde und so zurückerinnert.
Ja, oder auch so klassische US-Teenie-Filme.
Ja.
Ne? Das, keine Ahnung, also ja, so Pretty in Pink oder wie sie alle heißen. Ja. Also irgendwie so ganz sehr, sehr stereotype Charaktere ein Stück weit. Aber unter anderem hatte man immer als Ressource Energieriegel,
ja,
die man zum Beispiel für das Wiederholen von Würfelproben benutzen konnte oder so. Das war schon sehr, also das ist sehr, oder auch.
Wir mussten doch um 9 Uhr zu Hause sein.
Ja, oder so ein Stück weit Stranger Things mäßig. Also jetzt nicht, was die Story angeht, aber so dieses Setting, man fühlte sich echt so wie in der Kleinstadt in den USA der 80er Jahre. Also das war
sehr nice.
Ziemlich stylisch, ja, auf jeden Fall.
Was ich auch positiv finde, ist, die App hatte zwischendurch mal ein paar Haker drin gehabt, aber wir haben es relativ zu Beginn der Spielzeit gespielt, das ist 2018, 2019, als es dann auf Deutsch auch rauskam. Ich glaube, wir haben so ein Misch gespielt aus Deutsch und Englisch. Die wird aber regelmäßig geupdatet. Das heißt, wenn da mal was sein sollte oder so mit dem nächsten Update, ist normalerweise alles wieder gefixt. Und was ich mega cool finde, ist, man hatte ursprünglich, glaube ich, so 4, 5 Fälle, aber mit der Zeit sind immer wieder mehr Fälle noch hinzugekommen, weil die Karten haben halt unglaublich viele Charakterkarten mit drin, die man theoretisch unendlich durchmischen kann und immer wieder neue Ideen mit einbringt. Und ich glaube, jetzt heute, müsste ich aber nochmal nachgucken, sind wesentlich mehr Fälle schon wieder dazugekommen, gerade im Bereich Kriminalfälle, die man immer noch für einen kleineren Preis, sag ich mal, mit hinzukaufen kann. Das heißt, es ist ein sehr langlebiges Spiel auch.
Das mit dem App-Update ist natürlich, ich meine, das ist so ein lachendes und weinendes Auge. Ne? Da hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, da wird das noch nicht so ganz fertige Produkt am Kunden getestet. Das ist ja nicht nur hier auf Chronicles of Crime beschränkt. Ich kann mich daran erinnern, bei Destinies auch von Lucky Duck Games,
ja,
da war am Anfang die deutsche Übersetzung, sage ich jetzt mal, ausbaufähig. Auch das haben die gefixt. Das ist natürlich, wenn das eine In-App-Komponente ist, geht das einfach mit dem nächsten Update. Aber das machen die dann halt auch. Also von daher definitiv. Und jetzt ist es ja auch nicht mehr so neu. Jetzt denke ich, ist da im Wesentlichen alles gefixt.
Genau.
Du hast ja auch dir jetzt nochmal die Kids-Variante angeschaut, ne? Die es ja auch dazu gibt.
Ja, genau. Die Suche nach dem Mondstein. Und da haben wir netterweise ein Rizzi-Exemplar von Kosmos bekommen. Das war wunderbar. Vielen Dank dafür nochmal. Und auch hier das Design wieder von David Sicarel. Das Artwork kam von Matthäus Komada, Marina Nesterova und Shannon Toncharonsi. Entschuldigung. 1-4 Spielende, 30 bis 45 Minuten pro, nicht Fall unbedingt, aber pro Geschichte ab 7 Jahren. Und Komplexität von 1,1 ist auf BGG gerade aktuell bei 7,4 gewertet. Und hier ist es ganz süß. Wir sind Zauberlehrlinge, die in 6 Kapiteln zu ZauberexpertInnen werden wollen. Und dazu müssen wir halt Aufgaben erfüllen pro Kapitel, um ein Hauptziel zu erreichen. Ich glaube, im Tutorial, das kann ich schon sagen, weil das wird direkt zu Anfang gesagt, unser Ziel ist es, im Tutorial die Mondkatze zu finden. Und um dahin zu kommen, müssen wir aber an verschiedene Orte wieder reisen, müssen mit verschiedenen Personen sprechen und müssen dann ein bisschen deduzieren, okay, wie kann ich mit welchem Charakter womit interagieren? Was braucht der Charakter? Was würde er oder sie mir dann geben? Das ist ganz schön. Auch hier ist es wieder so. Wir können mit den Charakteren interagieren und sie interagieren mit uns. Und wir können sie auch wieder nach Personen oder Gegenständen fragen. Und auch hier können die Antworten variieren, je nachdem, welche Gegenstände wir haben. Also wenn rauskommt, dass wir bestimmte Dinge gefunden haben, dann geben sie uns auch andere Antworten. Das Schöne ist, wenn wir dann einmal die Mondkatze gefunden haben, dann die begleitet sie uns durch die weiteren Kapitel mit dabei und ist auch unser Helfer. Also wenn wir irgendwann nicht weiterkommen, dann hilft die Katze uns und wir können sie auch befragen, was denn die nächsten Schritte sind etc. In den weiteren Kapiteln gibt es tatsächlich auch vereinzelt Rätsel. Das hatte mich dann so ein bisschen überrascht gehabt, muss ich sagen. Ich hatte da nicht mit gerechnet und habe einfach die Geschichte gespielt und ich war so in der Geschichte drin, dass ich irgendwann verwirrt war, als ich dann gefragt wurde, so, ja, wie ist denn jetzt die Antwort dazu? Ich so, Moment, jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das haben sie ganz schön eingebunden, fand ich ganz clever. Und auch hier, das Spiel ist eigentlich wie das Erwachsenenspiel App und Karten gesteuert. Man scannt QR-Codes. Unterschied ist aber, es gibt keine zeitliche Begrenzung, also uns läuft nicht die Zeit weg. Wir können theoretisch einen Ort so oft wie möglich besuchen. Wir können so oft mit Charakteren sprechen. Wir können immer wieder hin und her wechseln, reisen. Also das ist völlig uns überlassen. Wenn wir einen Ort zum ersten Mal besuchen, kriegen wir automatisch diese 3D-Immersion. Die ist natürlich wieder zeitlich begrenzt, aber wir können sie immer wieder ohne Bestrafung, sag ich mal, besuchen. Also wir können immer wieder gucken, okay, steht da ein Charakter, sind da Gegenstände. Das Schöne ist aber, es ist halt so für Kinder gestaltet, dass erstens nicht zu viel dort ist. Es ist meistens so maximal 2 Charaktere, 2, maximal 3 Gegenstände, also wirklich nicht mehr. Und die Katze sagt uns im Anschluss auch immer wieder, hey, ich habe das und das gesehen, wie sieht's bei euch aus, habt ihr das auch entdeckt? So, also sie bindet die Kinder dann aktiv mit ein. Mhm. Und ich fand es richtig cool. Ich fand auch die Qualität wieder super. Es gibt auf Englisch tatsächlich auch schon in der App die nächsten Kapitel. Also den ersten Teil habe ich jetzt sozusagen durchgespielt. Und ich freue mich jetzt eigentlich auch auf, was heißt eigentlich, ich freue mich definitiv auf den zweiten Teil. Ich hoffe aber, und das kann ich auch ohne zu spoilern sagen, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Magie angewendet würde. Das fand ich nämlich dann sehr, sehr cool, als ich das endlich durfte, dass man das dann mit eingebunden hat. Und das fand ich ganz spannend. Und das hatte für mich dann auch so ein schönes Erfolgserlebnis. Und ich muss sagen, ich habe mit meinem Neffen, der ist 7 Jahre aktuell, habe ich das auch angefangen zu spielen. Wir hatten leider nicht so viel Zeit. Der war aber ganz begeistert. Der ist da total drin versunken, weil er es mega klasse fand, einmal die Orte selber zu entdecken und die Geschichte selber laut zu lesen. Klar, das läuft noch nicht so flüssig, aber der hat sich da wirklich durchgebissen und war so stolz, dass er dann Schritt für Schritt sich dann alles erarbeitet hat und dann gesagt hat, okay, jetzt gehe ich dahin und das muss ich, glaube ich, machen. Und das war einfach toll. Und ich freue mich wirklich, wenn meine Mädels irgendwann alt genug sind, mit denen das nochmal zu spielen. Also sehr schön gemacht.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann macht es den Eindruck, dass es für zumindest für so jüngere Kinder am unteren Rande der Altersempfehlung für begleitendes Spielen ist. Selbst wenn jetzt der Neffe sozusagen schon erste Leseversuche dann auch selber hinbekommen hat, ist das ja wahrscheinlich in der Altersstufe eher was zum gemeinsamen Entdecken, oder?
Definitiv, auch vor allem das Deduzieren. Also ich glaube, das liegt auch oder ist von Kind zu Kind unterschiedlich, inwieweit ihnen das liegt oder inwieweit sie diese Elemente schon erfahren haben, würde ich sagen. Also es ist definitiv begleitendes Spielen. So ab 9 oder 10 Jahre, wenn sie da selber flott drin sind und da sich schon besser auskennen. Ich glaube, für meine ältere Nichte, die ist jetzt 10, genau, aktuell 10. Ich glaube, für sie wäre das schon mit Erwachsenen vielleicht etwas zu leicht, könnte ich mir vorstellen.
Also zum gemeinsamen Entdecken in der Familie.
Auf jeden Fall. Genau, das war Chronicles of Crime und Kids Chronicles, die Suche nach dem Mondstein.
Okay, wenn wir jetzt uns ein bisschen weiter bewegen in die flexiblere Geschichtenerzählung, wo wir so ein bisschen mehr schon als Spielende die Geschichte oder das Erleben der Geschichte mit beeinflussen und formen können. Da ist das Erste, was mir natürlich in den Sinn kommt, sage ich jetzt mal, alles, was in Richtung Campaign Game geht, Dungeon Crawler, wo wir typischerweise mit bestimmten Situationen konfrontiert sind, aber nicht unbedingt festgelegt ist, wie wir damit umgehen oder wie wir sozusagen den Dungeon explorieren oder mit einer Herausforderung umgehen. Was mir auch auf jeden Fall einfällt, ist klassisches Rollenspiel, wo ja typischerweise auch wir mit einer Situation konfrontiert werden und dann auf unsere eigene Art und Weise das entdecken können. Und das wären so die, sag ich mal, klassischen Kandidaten, an die man da denken könnte.
Was ich auch noch unter Honorable Mentions gepackt habe, weil wir es auch sehr häufig schon erwähnt haben, vielleicht nicht immer im Detail besprochen haben, aber es ist definitiv Arkham Horror, das LCG-Game, was natürlich auch eine ganz andere Art von Immersion schafft. Dazu gehört sicherlich auch das Herr der Ringe Living Card Game. Und diese beiden Spiele schaffen es auf ihre ganz eigene Art und Weise, die Spielenden mit einzubinden. Würde ich aber jetzt hier nicht mehr mit erwähnen, sondern nur als Honorable Mention, weil es einfach auch schon so häufig erwähnt wird und sehr viel Liebe bekommt und wir gesagt haben, okay, andere Spiele brauchen auch viel Liebe.
Aber zum Beispiel ein Kandidat, den wir jetzt in der letzten Folge bei unserer Spekulationsfolge auch erwähnt haben, der für mich so ein bisschen so in diese Kategorie gehört, ist zum Beispiel auch Oltre, wo wir ja ganz klar durch diese Missionen, die wir spielen, die sich dann auch im Laufe des Spiels fortschreiben, ganz klar natürlich auch einen gewissen Handlungsstrang, ein gewisses Storytelling haben, was dann schon eine fixe Komponente hat, wo aber durchaus in der Art und Weise, wie wir mit dem Spiel interagieren, es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten gibt, voranzukommen oder eben auch die Herausforderungen, die die Geschichte uns stellt, dann zu meistern, wo wir nicht immer nur auf einen genau eng dargelegten Pfad festgelegt sind. Von daher auch ein Kandidat für diese Abteilung.
Definitiv. Und wenn wir jetzt mal das Augenmerk auf einige der Spiele legen, würde ich mit Legacy of Dragonhold einsteigen. Der Publisher ist Fantasy Flight Games. DesignerInnen sind Nikki Valens, Daniel Clark, Tim Flanders, Annie van der Meer, Mitsoda und Greg Sparidis. Das Artwork stammte von Alex Aparin, Jacob Atienza, Jared Blando, jetzt kommen noch einige, Anna Christensen, Amanda Duarte, David Griffith, Jamie Martinez und Sandara Tang.
Sandara Tang ja aktuell auch bei Flamecraft drin, ne? Finde ich das auch eine echte Entdeckung.
Ah, ja, sehr cool. Das Spiel ist für 1 bis 6 Spielende geeignet und die Zeitangabe ist 60 bis 999 Minuten. Ich glaube, da müsste noch ein Plus hinter.
Wobei wir ja auch in Sessions spielen. Ne? Also
absolut.
Wie lange haben wir meistens gespielt? Schon, ich würde sagen, 2 bis 3 Stunden meistens pro Sitzung. Ne?
Ja. Und wir haben uns immer einen guten Pausierungspunkt gesucht. Das war schon schön. Ist empfohlen ab 14 Jahren und hat eine Komplexität von 1,23. Oh, und ich sehe gerade, dass ich das Rating von BGG nicht mit aufgeschrieben habe. Ist aber nicht so wild. Was haben wir? Wir erstellen uns innerhalb der Welt von Dragonhold einen Charakter, wo wir wirklich auch unsere eigenen Ideen mit einfließen lassen. Es gibt Vorgaben bezüglich Klassen und verschiedenen Rassen. Man kann sich überlegen, ganz normal Menschen zu spielen. Man kann aber auch eine Elfe spielen oder Ork oder
Katzenperson.
Ja, Katzenperson. Ich weiß auch, das fand ich ganz toll, das habe ich gemacht. Und dann von den Klassen gibt es zum Beispiel sowas wie, und das fand ich ganz cool, weil es nicht so das Typische war, Apothecary. Das war eine Art Apotheker, Heiler, aber auch Tränke herstellende Person konnte das sein. Also da hat man schon viel Herz eigentlich mit in seine, die Erstellung des eigenen Charakters eigentlich wie beim Rollenspiel mit reingelegt. Und diese Klassen- und Charaktererstellungen haben dann auch teilweise die Skills festgelegt, basierend darauf, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen lagen, hat sich dann ein bisschen auch schon von Anfang an herauskristallisiert, welchen Pfad wir in diesen Büchern, und zwar ist hier komplett offline, wird alles über Bücher erzählt, und dieser Pfad, wie wir durch diese Bücher gehen, hat sich dadurch so ein bisschen schon festgelegt. Das heißt, wenn wir mit Nebencharakteren interagiert haben oder auch mit Situationen interagiert haben, Orten etc., dann lag es oft an unseren Skills, ob wir die eine oder andere Entscheidung treffen konnten. Es gibt immer eine neutrale Entscheidung, definitiv. Aber wenn wir zum Beispiel sehr geschickt sind oder sehr überzeugend sind, dann hat sich dahingehend die Geschichte entwickelt. Was auch fantastisch war und uns sehr gut gefallen hat, die Nebencharaktere haben uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Also man war nicht, man hatte zwar irgendwo eine grobe, große Story und wollte wissen, was etwas aufklären, aber wir hatten die Möglichkeit, ganz viele Nebenquests zu machen. Und die haben dem Spiel eigentlich so seinen Charme gegeben, weil man, wenn man sich Zeit genommen hat, im Rahmen, wie man sich Zeit nehmen konnte, weil es gab einige Eckpunkte oder einige Ereignisse, die zu bestimmten Zeitpunkten stattfanden, konnte man zum Beispiel an einer Hochzeit teilnehmen oder es gab auch die Challenge, die Herausforderung, entdeckt ihr alle x Katzen im Spiel, solche Sachen. Und wenn man dieses Spiel spielt oder durchliest gemeinsam, entdeckt man viel, aber man schafft nicht alles. Das muss man dazu sagen, weil es so viele verschiedene Pfade gibt und Entscheidungsmöglichkeiten, dass das Abenteuer sich entsprechend entwickelt und jedes Mal auch ein anderes Ende herauskommen kann. Ich glaube, es gab eine Handvoll verschiedener Enden, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten, glaube ich, ein ziemlich gutes. Also es gibt auch von positiv zu negativ alles irgendwie mit dabei.
Genau, es ist halt nicht festgelegt, ne? Was mir halt echt gefallen hat, ist, man hat wirklich das Gefühl, dass es eine sehr reichhaltige Welt ist und links und rechts von dem, was man selber erlebt, auch ganz viel ist, weil man eben gar nicht die Möglichkeit hat, alles zu entdecken. Aber es ist immer so dieses sehr reichhaltige Gefühl, dass da noch ganz viel wäre, wenn man jetzt mehr Zeit hätte oder sich anders entscheiden würde, dass es da noch mehr zu entdecken gäbe. Was ich auch, also grundsätzlich finde ich, fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Choose-Your-Own-Adventure-Book, weil viel, sage ich jetzt mal, über Ziffern geregelt ist. Also, dass wenn ich einen bestimmten Story-Teil erlebe und das sind halt diese Booklets, ne? Das heißt, ich habe klassisch Text, der vorgelesen wird und dann gibt es durchaus so die Option, möchtest du links gehen, lese 1, möchtest du geradeaus gehen, lese 2, möchtest du rechts gehen, lese 3 oder eben diese nach dem Motto, du hast jetzt eine Begegnung, es passiert das und das, möchtest du deinen Bogen schießen, wenn du Bogen schießen kannst, möchtest du mit deinem Schwert angreifen, wenn du Nahkampf hast oder möchtest du irgendwie dich verstecken oder je nachdem, solche Sachen. Also man hat halt immer dann entsprechend über die Kennziffern des nächsten Eintrages, weiß man, wie es letzten Endes weitergeht. Das Ganze findet natürlich statt in Dragonhold, wo wir am Anfang erstmal hinreisen müssen, wo wir schon das erste Abenteuer erleben. Und dieser Ort ist halt auch wieder ganz reichhaltig. Der hat verschiedene Orte, die man besichtigen kann.
Ja.
Da gibt's die nette Taverne, die spelunkige Kneipe und den Tempel und ganz unterschiedliche Dinge. Und eben das, was du auch schon ansprachst, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge passieren. Der Zeitablauf ist eine Komponente. Der Zeitablauf wird auch getrackt. Man hat so ein Campaign-Sheet. Und zum Beispiel, wenn ich morgens in die Kneipe gehe, dann werde ich da wahrscheinlich vor verschlossener Tür stehen, weil die noch zu hat. Oder bestimmte Dinge kann ich oder bestimmte Charaktere treffe ich nur zu bestimmten Zeiten. Oder ich kann auch eine bestimmte, sag ich jetzt mal, Fortentwicklung der Story, wenn ich mich zum Beispiel mit irgendeinem Charakter verstritten habe, dann wird das auch über einen bestimmten Marker auf diesem Tracking Sheet sozusagen vermerkt. Und wenn ich den später wiederfinde, dann wird er durchaus gefragt, hast du hier schon ein Kreuzchen gemacht? Nee, dann spricht er nicht mehr mit dir. Und solche Dinge, also das entwickelt sich fort und das, was wir tun, hat Auswirkungen auf die Welt. Also wir schweben da nicht wie so ein unbeteiligter Beobachter drüber, sondern wir sind da tatsächlich Teil des Ganzen, was ist ja unheimlich sag ich mal, lebendig macht und was natürlich auch, hier kommt mein Lieblingswort wieder, uns ein Gefühl von Agency gibt, denn wir gestalten wirklich, wie wir mit dieser Welt agieren und wie sich diese Welt dann auch verändert durch das, was wir darin tun und erleben.
Und das fand ich halt auch so toll. Also, was schon erwähnt, es gibt viele Dinge, man muss nichts tun, aber es hat Konsequenzen, positiv und negativ. Wie du schon sagtest, wenn ich mich mit meinem Charakter streite, verschließe ich mir gegebenenfalls eine Tür. Vielleicht öffnet sich woanders eine Tür, aber man muss Entscheidungen treffen und die können sich auf das Ende so auswirken, dass man ein schönes Ende hat oder ein trauriges Ende oder ein richtig bescheidenes Ende hat. Wir haben nicht alle Enden, glaube ich, durchgelesen und ich könnte mir vorstellen, das irgendwann auch nochmal zu spielen. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob ich mich an bestimmten Stellen anders entscheiden würde.
Auf jeden Fall schwierig, aber es bietet auf jeden Fall so viel reichhaltigen Content und es gibt halt auch, diese Abschnitte sind halt wirklich so in eigene kleine Booklets geteilt und wir hatten, also mir fällt mindestens eins ein, was wir sozusagen in unserem Hauptstrang des Durchspielens, haben wir einen bestimmten Abenteuerpfad überhaupt nicht betreten, weil es halt wirklich einfach mehr gibt, als ich erleben kann und das öffnet natürlich auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ja.
Und wir haben recht, sag ich jetzt mal, sehr klassische Erzählmethoden, eben durch eine geschriebene Geschichte, die wir dann lesen oder wo eine von uns das in dem Fall vorliest. Trotzdem ist es schon was Besonderes durch halt diese sehr, sehr tiefe Weltgestaltung und dass die Zeit und diese Interaktion mit der Welt tatsächlich so signifikant ist und so viel Auswirkung hat. Das macht dieses Spiel schon sehr besonders, trotz der sehr klassischen Erzählmethode.
Und das, was illustriert ist, ist auch wieder wunderschön illustriert. Also auch gerade die Bücher. Es gibt ein Hauptbuch und ich glaube 3 bis 5 Nebenbücher, Abenteuerbücher kann man sagen. Die sehen von außen schon wunderschön illustriert aus und die Zeichnungen, die man vereinzelt drin auch dann findet, es ist einfach top gemacht. Richtig klasse. Ein Wehmutstropfen gibt es. Es ist leider nicht so gut erhältlich und es existiert nur auf Englisch. Wer damit kein Problem hat und es vielleicht auf dem Sekundärmarkt kriegt oder vielleicht doch noch irgendwo im Handel entdeckt, ich finde es empfehlenswert, absolut. Wer narrative Geschichten mag, das ist definitiv eine Perle.
Unbedingt.
Legacy of Dragonhold.
Und wir haben sozusagen eine wunderbare Überleitung, denn der nächste Kandidat, den wir besprechen wollen, für uns unter den aktuellen Spielen ein absolutes Highlight, ist nämlich auch von Designerin Nikki Valens. Die Rede ist von Artisans of the Splendid Vale, Publisher Renegade Games, Designerin eben Nikki Valens, Artwork MK Castaneda, Lil Chan, Cleonie Kilsaka, Lisa Pierce, Christina Pietre. 2 bis 4 Spielende, 45 bis 90 Minuten. Das, glaube ich, ist mal eine reelle Beschreibung.
Ja.
Ab 14, wie ganz gerne bei amerikanischen Spielen, Komplexität 2.5. Aktuelle Bewertung 8,2. Das ist ein Kickstarter gewesen, der jetzt vor ein paar Monaten ausgeliefert wurde. Und das würde ich quasi sagen, ist so ein bisschen die organische Fortentwicklung von Legacy of Dragonhold.
Mhm.
Wir schlüpfen wieder in eine bestimmte Charakterrolle. Sehr, sehr besondere, sehr diverse Charaktere stehen uns hier zur Verfügung auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, haben individuelle Stärken, aber auch Schwächen. Also wirklich sehr, sehr, sag ich jetzt mal, well-rounded auf jeden Fall. Mhm. Es gibt auch so Aspekte wie, ich mag fast nicht Behinderung sagen, weil das in dem Spiel so schön dargestellt ist und sozusagen dann wieder über andere Dinge kompensiert wird. Aber ne, zum Beispiel Verlust von Gliedmaßen ist da ein Thema und ne, ganz, wie gesagt, ganz unterschiedliche Facetten kommen da rein.
Mhm.
Das ist so ein bisschen unser Startpunkt. Wir sind in einer fantastischen Welt. Wir leben halt in dem Splendid Vale, das auch so sehr besondere Geschichte hat. Und hier haben wir auch wieder Bücher, über die die Geschichte erzählt wird. Das Besondere ist hier, kennen wir aus zwei, drei anderen Spielen mittlerweile auch schon. Wir haben pro spielender Person und eben pro Charakter, der oder die an der Handlung teilnimmt, ein eigenes Buch. Das heißt, es wird zwar die Hauptgeschichte erzählt, aber jedes Buch hat auch so die Perspektive der entsprechenden Person, aus deren Perspektive wir das Ganze erleben, mit dann auch entsprechenden Sondereffekten, die da jeweils berücksichtigt sind. Wir haben eine Karte des Splendid Vales, also des Tales, in dem das Ganze stattfindet, wo wir auch zu Hause sind. Wir haben da auch sozusagen unseren Heimatort, an den wir immer zwischen den Abenteuern zurückkehren. Besonders süß finde ich auch, eine Option ist auch, nee, heute gehe ich nicht Abenteurern, heute bleibe ich mal zu Hause. Dann kann man auch so besondere Erlebnisse haben, was auch durch Karten gesteuert ist und kann mit seinen Freunden abhängen oder was Sinnvolles tun oder was forschen, sich fortbilden, auf den Markt gehen. Manchmal auch, ich hatte das auch schon, dass ich sage, ich bin heute nicht gut drauf, ich bin irgendwie ganz traurig, möchte jemand von euch kommen und mich trösten, dann passiert auch was Besonderes. Ansonsten heule ich halt in mein Kissen, solche Tage gibt's ja auch mal. Also sehr, sehr, sehr wholesome auch dargestellt, also sehr wieder sehr nahbar, sehr lebendig, sehr echt. Man hat wieder dieses Gefühl, dass diese Welt, ich habe allein, wenn ich an meinen Charakter denke, ich spiele Hari, die hat so total coole türkise Haare und außerdem habe ich einen Hund, Roacher, deswegen finde ich das ganz super. Und ich habe immer das Gefühl, wenn wir die Schachtel wieder aufmachen, Hari hat in der Zeit bestimmt ganz viele coole Sachen gemacht, während ich nicht da war. Die wartet nicht da und liegt tot in der Kiste rum, sondern da passiert irgendwas, weil diese Welt so lebendig ist.
Ich muss auch sagen, mein Charakter und auch grundsätzlich alle Charaktere hier bei Artisans of Splendid Vale sind mir so ans Herz gewachsen, dass es mir dann auch, man tritt anderen Personen nun mal im Leben auch leider auf die Füße, beabsichtigt, unbeabsichtigt. Wir hatten eine Situation, wo ein Charakter durch unser Handeln ein bisschen sauer auf uns war, beziehungsweise traurig war, weil die Person Angst bekommen hat durch das, was wir gemacht haben. Das hat halt eine Konsequenz. Und das hat
konnte nicht warten, wir waren ungeduldig.
Und das hatte eine Auswirkung auf den Charakter und das hat mir dann so leid getan. Also ich kann empathisch nachempfinden, warum die Charaktere sich so verhalten und dass meine Entscheidung auch eine Konsequenz hat. Und was ich so cool finde, auch an diesen Charakteren, abgesehen davon, dass sie Stärken und Schwächen haben und dass das super schön verpackt ist in diesem Gesamtpaket, dass sie nicht die klassischen Rollenspiel-Tätigkeiten haben.
Keine Stereotype, ne?
Keine Stereotype. Also ich spiele zum Beispiel Farah, Xir, sind die Pronomen von Xem. Die Person ist ein Schneiderin, würde ich sagen. Also näht Kleidung, also geht eigentlich einer alltäglichen Arbeit nach. Und das ist irgendwie so cool, wie das in die Geschichte einerseits verwoben ist und was man damit machen kann. Also wir haben eine richtige Charakterentwicklung mit dabei, eigentlich wie bei einem Videogame, kann man sagen, wo ich einen Skillpfad habe. Ich habe ein eigenes Blatt, wo mein Charakter dann auch verschiedene Pfade gehen kann und Skills freischalten kann. Und das finde ich super geil.
Was auch sehr asymmetrisch ist, also wie die Charaktere sich weiterentwickeln, welche Art von Skills sie überhaupt erwerben können, wie das funktioniert und was dafür auch benötigt wird, zum Beispiel, was man im Abenteuer finden kann oder nicht. Das ist absolut asymmetrisch zwischen den verschiedenen Charakteren. Vielleicht nochmal so ein bisschen ganz kurz Perspektive in das Mechanische. Mhm. Wir haben halt diese Weltkarte, wo wir unterschiedliche Orte haben, die aber teilweise noch nicht beschriftet sind, sondern im Laufe der Geschichte bekommen wir halt, dann heißt es immer, trag in Quadrant G7 jetzt das und das ein. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen die Orte freischalten, die wir bereisen können. Dann haben wir Komponenten, wo das Storytelling wieder über eben Lesen funktioniert. Auch wieder auf so eine Choose-Your-Own-Adventure-Art, dass ich über Eintragsnummern sozusagen in die nächste Progressionsstufe der Geschichte springen kann. Aber wir lesen halt alle gemeinsam. Natürlich ist immer eine Frage, so allgemeine Passagen kann man so ein bisschen verteilt lesen, aber dann kommen immer wieder Einschübe, die sind über Symbole für bestimmte Charaktere gekennzeichnet, wo dann halt, wenn ein bestimmter Charakter im Spiel ist, zusätzliche Inhalte kommen, etwas vorgelesen wird, man vielleicht noch weitere Handlungsoptionen hat als Gruppe oder für einzelne Charaktere.
Mhm.
Dann haben wir zum Beispiel, wenn wir an einen neuen Ort kommen, haben wir in unseren Büchern Illustrationen dieses Ortes. Und wir sehen das aus unserer Perspektive, also aus der Perspektive des Charakters, den wir spielen. Und das kann auch mal unterschiedlich aussehen, weil ich bin nämlich Harry, ich bin sehr, sehr klein. Ich kann nämlich super unters Regal gucken und ich sehe nämlich Sachen, die ihr nicht seht.
Das stimmt. Und was ich auch sehr schön gelöst finde, ist, wir spielen das Spiel zu dritt. Wahrscheinlich ist es optimal zu viert mit allen vier Büchern etc. Dann kriegt man halt alles mit. Aber es ist sehr schön gelöst, dass wenn eine Person nicht da ist, aber ein storyrelevantes Teil mit vorhanden ist, dass wir dann eine Karte oder etwas anderes dazu kriegen, dass wenn wir zu Hause sind, ein To-Do haben, das wir abarbeiten können und dann doch mit dem Charakter interagieren können, der uns dann in der Story auch weiterbringt.
Und was wir auch haben, und das ist halt wirklich einfach schön, dass sich da so unterschiedliche Elemente verbinden, wenn wir dann an bestimmte relevante Stellen der Geschichte kommen, wo sich halt zum Beispiel, wir haben eine Begegnung mit Nichtspielercharakteren oder treffen eine Gruppe Monster oder ich werde jetzt hier nicht spoilern, ich war kurz davor. Also es gibt ganz unterschiedlich. Also es gibt auch Sachen, die zu Hause passieren oder so direkt in unserer Umgebung. Es gibt natürlich auch Sachen, wenn wir ganz spannende Orte bereisen.
Ja.
Aber wenn wir dann so Begegnungssituationen haben, dann bekommen wir nämlich so eine Art Encounter-Dungeon-Crawler-Mechanismus. Und dann haben wir das ist wirklich so ein großes, spiralgebundenes Ringbuch, das wir aufklappen können und wo wir dann im Prinzip die Karte des Ortes haben, wo diese Begegnung stattfindet. Dann haben wir kleine, also es sind jetzt nicht Miniaturen, sondern das sind so sehr schicke Miepel, ne? Also so screen-printed bedruckte Miepel. Da können wir unterschiedliche Arten von Charakteren, Tieren, Monstern, was auch immer treffen, die dann, ne, dann gibt's immer auf der einen Seite des aufgeschlagenen Bereiches ist diese Karte, auf der anderen sind die Instruktionen, wie diese Begegnung jetzt aufgebaut wird. Wir haben so custom-made Dice, wo bestimmte Symbole drauf sind, die so ein bisschen steuern, wie so Begegnungen verlaufen. Also wir haben immer so einen Würfelpool von Würfeln, der am Anfang geworfen wird, die wir dann verwenden können, um unsere Aktion auszulösen. Wenn Gegner aktiviert werden, werden auch immer Würfel geworfen, dann wird halt in speziellen Tabellen, wo deren Werte sind, geschaut, was passiert da jetzt, was tun die, wohin bewegen die sich. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gut funktionierender Mechanismus. Ich finde, das hat gerade die richtige Menge an Streamlining. Das ist sehr zugänglich. Die sind nie zu lang. Also man hat nie das Gefühl, dass man da drin steckt. Aber die sind jetzt auch nicht banal. Also ich finde so vom Balancing ist es echt schön gemacht. Das ist es ist halt mehr als Legacy of Dragonhold, wo halt nur steht, hast du Bogenschießen? Ja, dann kannst du jetzt einmal schießen. Du hast einen Treffer, mach mal weiter. Sondern ist wirklich, man kann so ein bisschen taktische Aufstellung auf der Karte und dadurch, dass man die Charaktere so unterschiedlich entwickeln kann und natürlich ganz wichtig, coole Items finden kann,
wo man
sich dann überlegen muss, okay, was nehme ich denn jetzt mit? Ich kann irgendwie nur einen Mantel anziehen oder ich habe nur zwei Hände, ich kann nicht alles mitschleppen. Wie rüste ich mich für diese Begegnung aus? Das fühlt sich durchaus relevant an, aber es ist schon ein, sag ich jetzt mal, eher gestreamliner Approach. Also wer jetzt irgendwie extrem tiefgehende Begegnungen oder Boss-Battler wie bei Oathsworn oder so haben will, das ist es nicht. Das ist deutlich, deutlich kompakter und streamliner.
Und dann, wenn Ende des Tages ist, was du ja schon gesagt hast, das ist halt immer, wenn wir einen Encounter hatten, dann kommt auch so oft Ende des Tages wird dann eingeläutet, nachdem man noch sozusagen das Ende des Encounters gelesen hat. Und da kann man dann halt wieder die persönlichen Sachen machen. Also das ist wirklich so, als würde man einen ganzen Tag erleben. Und das Coole ist, was du schon sagtest, mit diesen einzelnen kurzen Zusammenfassungen. Wir spielen das Spiel aktuell über verschiedene Monate ja schon jetzt seit Anfang des Jahres. Und immer wenn wir uns wieder treffen, lesen wir diese Zusammenfassung und kriegen dadurch eigentlich eine wunderbare Übersicht über das, was wir schon erlebt haben. Das ist wie so eine Erinnerung, durch die wir eigentlich so durchgehen. Und wir kriegen nochmal so eine Erinnerung dran, okay, das ist gelaufen, das wollten wir machen, die Entscheidungen stehen uns gerade vorab. Und zwischendurch, das ist noch nicht so präsent gewesen, aber es kommen so nach und nach so einige Ereignisse auf uns zu, die fix sind, wieder so fixe Ereignisse, die definitiv stattfinden werden.
Dinge, die in der Welt passieren, ne? Und eben diese Logbuchfunktion, die ist auch echt super gemacht, denn wir haben diese Karte vom Tal, wo wir dann auch mal schauen können, okay, welchen Ort möchten wir als nächstes bereisen. Und auf der Rückseite davon ist quasi Platz für dieses Journal, wo wir so Bereiche haben, wo wir halt die Tage, die wir erleben, nacheinander protokollieren. Und das Spiel gibt uns auch immer vor, ne, wenn wir ein bestimmtes Erlebnis haben, dann ist da auch ganz genau, schreib jetzt in dein Logbuch, du hast den und den Ort erkundet oder du hast die und die Person getroffen oder sowas. Und deswegen ist immer sichergestellt, dass man halt im Prinzip so eine abgerundete Übersicht pro Tag hat. Und halt auch, wenn man es jetzt nicht irgendwie 10 Tage am Stück spielt, sondern irgendwie nach 2-3 Wochen erstmal wieder kommt, dass man halt automatisch diese Erinnerungsfunktion hat, die einen super gut wieder reinbringt.
Ich habe auch schon wieder Bock, es zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es fantastisch. Ist absolut im Moment eins meiner absoluten favorisierten Spiele.
Also das ist wirklich extrem gut gelungen, weil halt einfach diese Balance zwischen Storytelling, asymmetrischer Charakterentwicklung, reichhaltige Welt, in der ich mich bewege, Encounter mit taktischen Komponenten und auch dieses, möchte ich was gemeinsam machen oder habe ich irgendwie noch ein To-Do, das ich dringend jetzt für mich weiter erleben will. Das ist echt schön. Das Material ist mega. Wir haben dieses Begegnungsbuch ist großartig. Wir haben für die eigenen Charaktere jeweils dieses Buch. Jeder hat ein eigenes Lesezeichen, das man dann auch an verschiedenen Stellen das Buch einschieben kann, das durchaus auch Funktion hat, weil wenn ich zum Beispiel so eine Karte habe von dem Ort, den ich jetzt gerade hier entdecke, dann steht da manchmal auch Bookmark this page, dann tue ich dann das Lesezeichen dort rein, weil wenn ich dann unter das Regal gucke, muss ich ja zu einer anderen Seite, um zu sehen, was ich da erlebe. Wir haben, jeder hat seinen eigenen speziell illustrierten Bleistift. Wir haben diese kleinen Meeple-Minis. Das ist einfach rundum total toll gemacht, liebevoll illustriert und halt die Richness dieser Welt in Verbindung mit dieser sehr diversen Gruppe von Charakteren, die wir da haben, ist in der Form einfach, also sehr, sehr einzigartig. Es fehlen mir wirklich so ein bisschen die Worte. Ich muss auch zum Beispiel dran denken, dass ich gelesen habe, dass Cole Worley zum Beispiel, der gerade mit der Entwicklung von ARCs beschäftigt ist, was ja auch das erste, sag ich jetzt mal, so Campaign-Style-Game sein wird, der hat irgendwann früher diesen Jahres irgendwann auch getwittert, dass er gerade das hier mit seiner Familie spielt, auch einfach im Zuge dessen so ein bisschen sich mit dem Thema Campaign Games, Narrative Driven Games zu beschäftigen und hat sich da auch super positiv drüber geeignet. Und wenn das mal jetzt kein Prädikat ist, dann weiß ich auch nicht was. Also ihr merkt, wir sind so begeistert, dass uns echt so ein bisschen die Worte fehlen. Also das ist was, wenn man da ein bisschen Faible für hat, ist, glaube ich, das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt.
Ja. Und auch hier aktuell nur in englischer Sprache erhältlich.
Ja.
Und ja, wäre super, wenn es auf irgendwann die deutsche Lokalisierung gibt. Ist aber die Frage, ob das gemacht wird oder umsetzbar ist.
Ja, ist natürlich unglaublich aufwendig, weil es halt so sehr, sehr texthaltig ist. Aber wen das nicht schreckt, beste Empfehlung.
Artisans of Splendid Vale. Ja, jetzt gehen wir von einem schönen Artwork zum anderen schönen Artwork. Isla and Something Shiny. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile auch gekickstartert gehabt. Das war noch vor Artisans of Splendid Vale. Ich habe es aber jetzt im Zuge dieser Folge auch unbedingt spielen wollen. Das ist beim Publisher Icemix und wird in Zukunft bei Yellow oder ist auch bei Yellow erschienen. Design Jeffrey CCH und Artwork von Roxy Day. Ist ein Solo-Campaign-Game, 30 bis 45 Minuten, ab 8 Jahren plus, komme ich nachher nochmal zu, Komplexitätsgrad 2,04 von 5. Ich würde sagen, es variiert ein bisschen, erzähle ich auch gleich mehr zu, und aktuell bei 8,1 geratet auf BGG. Ganz grob als Story, was so ein bisschen Hintergrund ist. Wir spielen Isla, ein kleines Häschen, das sich auf eine große Reise begeben möchte aufgrund einer Ursache. Da werde ich jetzt hier erstmal nicht näher erläutern, sonst spoiler ich, glaube ich, zu viel. Das Schöne ist, die Geschichte wird hier über kleine Comics als Prolog und Epilog erzählt und ist hauptsächlich Karten getrieben, weil auch die Karten eine ganz, ganz wichtige Geschichtskomponente dabei erzählen. Bei Isla ist es so, haben wir insgesamt 6 Storyboxen, ein Tutorial und dann Kapitel 1 bis 5. Die Entscheidung, die wir als Häschen machen, mit wem wir uns vielleicht anfreunden, mit wem wir uns nicht anfreunden, ob wir bestimmte Ressourcen annehmen oder für welche Ressourcen wir uns entscheiden, hat ganz, ganz starke Relevanz. Und die Nebencharaktere interagieren mit uns über Karten. Es gibt viele verschiedene Charaktere mit dabei. Und um jetzt auf den Mechanismus, weil die sehr stark miteinander verknüpft sind, diese Geschichte und der Mechanismus, wir haben Karten, auf denen wir oft Optionen haben. Und es gibt Karten, die kommen immer wieder. Und zwar ist es so, dass wir für 7 Tage, also normalerweise 7 Runden insgesamt spielen und dabei ein Kartendeck haben. Das ist bei dem ersten Durchgang, am ersten Tag, relativ dünn. So, und wir legen jede Karte immer in die Gegenwart. Und dann haben wir einige Karten, wo wir uns je nach Entscheidung die dann in die Vergangenheit legen, weil wir etwas absolviert haben. Einige Karten gehen in die Zukunft, weil wir bestimmte Sachen vielleicht noch nicht machen können oder weil wir zum Beispiel Ressourcen in der Zukunft nochmal sammeln können. Die werden dann nachher nochmal neu eingemischt. Und dann wiederum werden auch neue Karten hinzugefügt. Und einige werden sofort aktiviert oder andere werden in den Zukunftsstapel gelegt. Und innerhalb von diesen 7 Runden muss man bestimmte Dinge erfüllen. Man muss ein Ziel erreichen, ein bestimmtes Ende haben. Und das Ganze wird sehr viel mit Kartenmischen gemacht. Das heißt, wenn ich das Rundenende ausgelöst habe, da muss ich alle Karten mischen. Und das ist so die einzige Komponente, die es je nachdem mal härter, mal leichter machen kann. Je nachdem, in welcher Reihenfolge dann nämlich die Karten auftauchen. Ob ich vielleicht plötzlich viel bezahlen muss, aber noch nicht die Komponenten habe, womit ich das bezahlen kann. Dann macht das Spiel schon sehr, sehr hart. Wenn es in einer guten Reihenfolge kommt, dann wird es wesentlich leichter. So, dieser Grundmechanismus mit diesen Karten, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, gibt's in jedem Kapitel. Aber jede Storybox, und das fand ich absolut toll, birgt weitere Ideen, Mechanismen, Anpassungen, die jedes Kapitel für sich individuell spannend und interessant gemacht haben und auch passend zur Story eingewoben wurden. Und ich kann leider gar nicht so viel darüber erzählen, ohne euch komplett zu spoilern. Was ich nur sagen kann, mir hat es super gut gefallen. Ich empfehle es und ich freue mich, dass es schon in der Spieleschmiede auch auf Deutsch nicht gebackt wurde, sondern geschmiedet wurde. Vielen Dank. Aber ich mache ein ganz großes, nicht Warnzeichen. Es ist emotional aufwühlend. Da steht ab 8 Jahre. Ich weiß nicht, oder ich persönlich würde sagen, das ist zu früh. BGG, die Community, empfiehlt ab 12. Meine Empfehlung, wenn ihr, weil das klar ist, ein Solospiel, aber man kann es sicherlich auch mit Kindern spielen. Meine Empfehlung ist trotzdem, spielt es vielleicht mal alle Kapitel einmal vor. Es sind nur 6 Kapitel, alles schaffbar. Und guckt dann, wie weit eure Kinder sind. Weil ehrlich gesagt, ab 8 Jahren, da sind 1, 2 Klopper drin, wo ich, also ich habe am Ende geweint, muss ich sagen. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Es hat mir so viel Emotionen gebracht. Ich fand es super schön, aber es war echt, es hat mich zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Also von daher, ab 8 Jahren finde ich persönlich zu früh. Ich würde es aber trotzdem empfehlen, weil es einfach so toll und fantastisch gestaltet worden ist, muss ich sagen.
Hatte ich auf jeden Fall gut erreicht. Wie funktioniert denn das Storytelling? Also gibt es auch, sag ich mal, Textkomponenten auf den Karten oder wie funktioniert das?
Das ist total niedlich gemacht. Also auf der Karte siehst du auch immer die Charaktere und das Setting im Hintergrund. Und dann steht da zum Beispiel jetzt was relativ harmloses. Du kannst Möhrchen sammeln. So, und dann siehst du da Eila mit ihrem Körbchen und ist ja gerade am Möhrchen am Pflücken. Und je nachdem kannst du das dann entweder, dann steht ein Text drunter, so irgendwie so, ja, heute ist ein schöner Tag, um Möhren zu ernten, als Beispiel. Mhm. Und dann machst du das entweder mit den Händen oder du hast vielleicht ein Tool, eine Karte hinzubekommen oder schon gefunden oder ein Skill bekommen. Dann kannst du das besonders gut, dann kriegst du mehr Möhren. So, und das wäre aber zum Beispiel eine wiederkehrende Fähigkeit, die würde dann in die Zukunft gelegt werden. Wenn du aber vielleicht was kaufst oder einen Auftrag erfüllst bei einer anderen Person, sagen wir mal, der Koch brauchte Möhren und du gibst dem Koch dann diese Möhren, dann kommt er auf die Vergangenheitskarte, weil du die Aufgabe erfüllt hast, auf der Vergangenheitsseite. Und der sagt dann, oh super, vielen Dank, ich habe jetzt einen wunderbaren Eintopf gekriegt. Hier, du kriegst als Dankeschön dieses und jenes zurück. So, und das heißt, auf diesen Karten sind wunderschön illustriert die Charaktere, die mit einem interagieren oder auch die Gegner, kann man manchmal sagen. Und dann stehen halt immer die Entscheidungen da, mache ich A, B oder C. Und darin entscheidet sich dann, also manchmal gibt es auch nur A oder B, aber diese Entscheidung ist relevant, wie die Geschichte vorangetrieben wird.
Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr süß an, ein Häschen sein.
Auf jeden Fall. Also ist auch super schön, also eine ganz anthropomorphe Welt, die da aufgebaut wird, etc. Aber es ist, also, ja, es ist auf genauso, es hat mich auch sehr sprachlos hinterlassen, muss ich sagen.
Ja, aber man möchte ja irgendwie erreicht werden. Ne? Das, wenn es mit dir gar nichts macht, dann ist es ja letzten Endes irgendwie nicht so gut investierte Zeit.
Richtig.
Jetzt bin ich ganz gespannt drauf.
Ja, deswegen erzähle ich auch nicht zu viel. Also und ich sag mal, die 6 Spielboxen oder so kann man relativ gut und zügig durchspielen, würde ich sagen. Genau. Das war Isla and Something Shiny.
Genau, und dann haben wir noch ein recht aktuelles, wirklich auch besonders Storytelling-getriebenes Spiel mitgebracht, und zwar Lands of Galcir. Das ist vom Publisher Snowdale Design Seppo Kukasia wie Sami Laxo, Artwork Jesus Delgado und auch Sami Laxo, 1 bis 4 Spielende, 60 bis 150 Minuten, das kommt, glaube ich, auch ungefähr hin. Auch wieder ab 14, ne, Klammer auf, muss das wirklich so viel sein. Complexity 1,55 und aktuelles Rating auf BGG 8,3. Jetzt ist es ja so, Sami Laxo und Snowdale Design haben wir ja durchaus schon an anderen Stellen hier oder da mal was vorgestellt. Mhm. Zum Beispiel Dawn of Peacemakers ist aus der Feder oder auch Dale of Merchants, also Tal der Kaufleute, was ja ein kleines Kartenspiel ist. Und wir haben auch hier wieder einen hohen Wiedererkennungswert, was zum Beispiel das Artwork angeht, dass wir sehr wirklich niedliche Illustrationen haben und eben halt anthropomorphe kleine Kreaturen, die hier sozusagen die handelnden Personen sind und die halt einfach unterschiedliche Tierarten repräsentieren. Wir haben im Prinzip eine Welt, die wir entdecken können, einen großen, schön illustrierten Plan mit verschiedenen Orten, die wir bereisen können. Wir schlüpfen natürlich in die Rolle einer dieser niedlichen anthropomorphen Kreaturen. Und wir haben ein Begegnungs- und Storytelling-System, das kartenbasiert ist, dass wir halt bestimmte Karten in Begegnungen, es sind zum Beispiel, wir haben Aufträge, die wir erledigen können. Es gibt bestimmte Begegnungen, die wir zufällig treffen können. Und dadurch, dass wir einen sehr, sehr großen Kartenpool haben, haben wir hier eine, sag jetzt mal, extrem breite Story. Das heißt, wir haben vorgegebene Elemente, aber diese Elemente sind nur rudimentär miteinander verknüpft und in vielen Gelegenheiten sind es halt zufällige Elemente, auch durchaus geprägt durch Entscheidungen, die wir treffen. Deswegen sind wir hier vom Konzept der vorgegebenen Story sozusagen, es gibt zumindest sehr, sehr viele Äste, in die sich das Ganze entwickeln kann, sodass es durch die Rekombinierbarkeit schon wirklich sehr, sehr flexibel wird. Auch hier haben wir sehr viel textgebundene Story. Das hat jetzt hier tatsächlich ein Ausmaß, wo ich sage, das muss man durchaus mögen, denn wir haben eine Web-App, wo im Prinzip die Texte hinterlegt sind. Das heißt, ne, die Karten steuern das Ganze, die sind so unser Ausgangspunkt. Und dann heißt es, jetzt kommt Eintrag so und so und das kann man halt, das ist dann nicht mehr papiergebunden, sondern wir brauchen ein internetfähiges Gerät, wo wir über einen Browser auf diese Inhalte zugreifen können. Und da ist wirklich der Schatz an Geschichten, der da drin ist, ist sehr, sehr umfangreich, aber es ist der absolute Fokus des Spiels, dass halt dieses Erleben der Geschichten, dass man sich das gegenseitig vorliest. Wir haben auch natürlich Begegnungen, wir müssen teilweise kleine Proben machen. Es gibt ein ganz süßes Skillset, wo die Skills sozusagen unterschiedlichen Farben zugeordnet sind, wo wir immer eine bestimmte Anzahl sozusagen von Werten haben können und die können wir im Laufe des Spieles ändern. Das heißt, wir sind nie auf irgendwas total festgelegt, sondern wir können das noch anpassen. Und auch durch die Skills sind wir nicht 100% determiniert, sondern die jeweiligen Skillwerte, die bedeuten nur, welche Würfel dürfen wir bei Proben verwenden. Und die Würfel in den unterschiedlichen Farben haben unterschiedliche Symbole unterschiedlich oft, also können bestimmte Dinge sehr gut, aber andere Dinge halt auch so ein bisschen. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Chance. Manchmal ist sie besser, manchmal ist sie schlechter, aber es ist nie so, dass wir sagen können, ich kann leider nicht kämpfen, ich kann jetzt hier leider nicht mitmachen. Das gibt's dann nicht. Und so kann man sich im Prinzip durch die Mission arbeiten. Es gibt so eine gewisse Art von Progress-Tracking, sodass wir immer abgeschlossene Abschnitte sozusagen oder so eine abgeschlossene Spielsession haben. Trotzdem merkt sich das Spiel auch eine bestimmte Art von Progress, sodass wir dann für Runde letzten Endes immer weitergehen können.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, war dass wir die Option hatten, kooperativ oder kompetitiv zu spielen.
Das stimmt.
Wir haben uns ja dafür entschieden, kooperativ zu spielen, was ich sehr schön fand, weil dann auch die Motivation bestanden hätte, was einfach bei uns nicht passiert ist, dass wir gemeinsam bestimmte Skilltests machen, wo wir uns gegenseitig unterstützen könnten. hat sich einfach nicht ergeben, weil wir unterschiedliche Pfade genommen haben. Aber die Motivation
ist einfach in unterschiedliche Richtungen gerannt, genau.
Genau, aber die Option besteht in dem Spiel und das war echt, das fand ich cool.
Genau, also auch wieder Illustration ist absolut herzallerliebst. Das ist halt wieder dieses Setting, die Spielwelt ist Daimiria und hat auf jeden Fall auch einen absoluten Wiedererkennungswert. Was ich hier tatsächlich sagen muss, hier ist die Story so umfangreich und die Lesekomponenten sind schon sehr umfangreich. Also das ist wirklich dann, sage ich mal, was für Leute wie uns, die da sich gern drauf einlassen und Spaß dran haben. Hier haben wir einen Grad erreicht, wo man sagen kann, da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es doch eine ganze Reihe von Spielen geben wird, die sagen, das ist mir zu viel, ich möchte, dass mehr passiert, ich möchte weniger lesen und die Story ist für mich ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Also Lands of Galzir ist definitiv, da ist die Story die Hauptfigur.
Jo.
Oder? Würdest du es anders sagen?
Würde ich unterschreiben. Was du ja sagtest, ursprünglich ist das Ganze kartenbasierend, aber dann, wenn man sozusagen in ein Dorf reingeht, in eine Stadt reingeht etc., die ganzen Aktivitäten werden dann ja von der webbasierten Content übernommen und dann die ganzen Entscheidungen, also wie viel Tiefe die Geschichte dadurch bekommen hat, das war unglaublich. Also ich glaube, wenn man das hatte, glaube ich, der Sami Laksu vielleicht auch mal selber, ich bin mir gar nicht so sicher, aber irgendwer sagte, wer das auf Papier bringt, der hat einen riesen dicken Ordner, was da alles an Content drin ist. Vor allen Dingen alleine schon, je nachdem, welcher Skill-Test funktioniert hat und welcher vielleicht nicht funktioniert hat, da sind ja dann auch nochmal Varianten drin gewesen und dann Entscheidung über Entscheidung. Und also ich stelle mir das wie so einen riesen Baum vor, der eine Entscheidung hat und dann dröselt sich das nach unten hin immer weiter auf, wie so ganz viele Wurzeln. Und das ist fantastisch, wenn man es mag.
Genau.
Und ich mochte es.
Ja. Und es sind da auch einfach süße Ideen dabei. Ne?
Ja.
Also es kann auch durchaus sein, dass man eine bestimmte Begegnung hat, wo man dann auch Begleiter finden kann, sage ich jetzt mal recht neutral ausgedrückt. Ne? Also das kann sich auch immer wieder was ändern. Also, das ist so definitiv Story auf die Spitze getrieben. Genau. Lands of Galzir von Snowdell Design.
Dann haben wir noch eine letzte Kategorie. Das ist die ohne feste vorgegebene Story, aber mit Komponenten, die eigentlich geeignet sind, durch die Entwicklung im Spiel eine gewisse narrative Qualität zu erreichen.
Genau, und das sind zum Beispiel, hilft es natürlich, wenn ein Spiel in eine bekannte IP eingebunden ist. Ne? Das heißt, wenn ich ein Setting habe, das wir schon kennen aus Büchern, aus Filmen, wenn sozusagen eine komplette Welt eigentlich schon außerhalb des Spieles existiert, wo das Spiel mit sehr einfachen Mitteln oder sehr schnell einen großen immersiven Effekt letzten Endes erreichen kann, dadurch, dass gar nicht viel erklärt werden muss und dann im Prinzip der ganze Background, die ganze Welt in unserem Gehirn ja letzten Endes getriggert und hervorgerufen wird. Das lässt es reichhaltig und lebendig wirken und das ganze, sag ich jetzt mal, Repository von Geschichten, die wir damit verbinden, weil wir ne, die Bücher gelesen haben, Filme gesehen haben und so weiter, die sind natürlich auch irgendwie alle getriggert. Und Kandidaten, die wir jetzt auch gar nicht hier tief besprechen wollen, weil nämlich wir haben ja eine Folge mit Ingo und Daniel von den Spielträumers zum Thema IP-Spiele gemacht.
Mhm.
Das sind natürlich die Kandidaten auch, die wir da besprochen haben, insbesondere natürlich der Ringkrieg, den ich so ein bisschen auch mein Herz verloren habe. Ja, wir haben das ganze Herr-der-Ringe-Setting, wir haben Figuren, die wir von dort kennen, aber durch die Spielmechanik kann sich das auf dem Plan natürlich alles ein bisschen anders entwickeln. Und dadurch können halt dann aus Kombination von dem, was auf dem Plan passiert, plus Background, den ich aus der Story und der IP kenne, können dann wieder sozusagen so rekombinierte Geschichten entstehen. Oder die Geschichte wird auch völlig umgeschrieben und vielleicht gewinnt mal Sauron. Das kann ja durchaus auch passieren.
Richtig.
Aber ich habe halt gleich immer das ist nicht nur, keine Ahnung, jemand hat jetzt die letzte Probe geschafft, sondern diese Story-Verbindung ist durch die Einbettung in diese Welt immer gleich dazugegeben.
Genau, da geht es mir auch bei Star Wars Rebellion genauso. Also da ist halt auch die Einbettung wunderbar gelungen durch diesen riesigen Plan. Man hat schon alleine, je nachdem, welche Seite man spielt, das Gefühl, oh, ich bin der kleine Rebell oder die kleine Rebellin, oh Gott, ich werde gleich platt gemacht. Das große Imperium so, oh, ich bin mächtig, aber wo sind die verdammten Rebellen? Also das ist schon so, dieses Grundgefühl ist da. Und wenn man dann durch die Karten, durch Kämpfe, durch die ganzen Mechaniken, die damit enthalten sind, wirklich das Gefühl bekommt, so, boah, hier treffen gerade Welten aufeinander, hier treffen gerade richtig, es geht um die Post, um die, ne, wirklich um alles, dann ist das super. Und ich weiß noch, bei unseren Schlachten bei Star Wars Rebellion, wir hatten ja auch immer die Hintergrundmusik noch am Laufen.
Ja. Dafür bieten sich natürlich sozusagen Spiele, die Setting in bestehenden IPs haben, absolut an, dass dann der Herr der Ringe Soundtrack läuft oder der Star Wars Soundtrack oder eben andere passende Dinge. Ja. Und man kann natürlich auch da die Geschichte völlig umschreiben, indem man zum Beispiel versucht, dass Prinzessin Leia zur dunklen Seite der Macht überläuft oder irgendwer anders in Carbonit eingefroren wird oder man macht mal gleich, ne, mit dem Todesstern drei Planeten platt. Das ist zwar fürs Ansehen in der Galaxie nicht so gut geeignet, aber macht schon Eindruck auf den Plan. Und wenn irgendwie müssen die Rebellen ja ausgemerzt werden. Das ist halt alles gleich. Das ist
herrlich.
Auf jeden Fall, ne, in diese Welt halt eingebettet. Genau. Und ein Spiel, was ich, wenn ich dann von den IP-Spielen den Sprung nehme in Spiele, die jetzt nicht zumindest in so eine große Popkultur-IP eingebunden sind, dann ist das natürlich vielleicht im ersten Schritt schwieriger, weil ich halt nicht in diese existierende Welt einsteige, sondern diese ganzen Assoziationen und den Reichtum und den ganzen Background, in die ich spielmechanische Elemente einbinden kann, eher selber kreieren muss, dann ist das natürlich schwieriger, aber es ist auch nicht unmöglich. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, dieses ganze Weltensetting, in dem zum Beispiel Descent spielt oder so, da ist ja über mehrere Spiele zum Beispiel auch mittlerweile ein Setting und eine Welt entwickelt worden, die auch quasi schon über die Existenz des einzelnen Brettspiels hinaus entwickelt ist.
Ja.
Dann habe ich ja praktisch so eine Zwischenform fast. Oder was ich hier auch einordnen würde, auch wenn es, sag ich jetzt mal, auf den ersten Blick eher storyarm wirkt, ist zum Beispiel Gloomhaven. Da habe ich nicht die klassischen Story-Elemente oder wenn nur ganz rudimentär, dass ich mal eine Begegnungskarte habe für so ein Road- oder Town-Event. Oder dass ich für die Mission, ja, ich habe einen, sag ich jetzt mal, einen Einleitungstext, was da gerade passiert und warum wir das machen und was so die Motivation ist. Aber das ist letzten Endes immer eine kurze Einbettung. Für mich kommt der Reichtum oder die Momente, an die man sich erinnert, nicht aus diesen Komponenten, sondern das, was passiert, wenn man spielt. Und insbesondere, sag ich mal, die Charaktere, die man ja wirklich über eine ganze Anzahl von Partien spielt, die man weiterentwickelt und insbesondere die Zusammensetzung der Gruppe. Welche unterschiedlichen Charaktere sind gemeinsam unterwegs? Wie funktionieren die? Da muss man sich ja auch erst dran gewöhnen. Wie funktioniert die Gruppe? Welcher Charakter kann welche Stärken herausbringen oder muss vielleicht dann doch sich ein bisschen anders aufstellen, weil gerade irgendwie dringend ein Tank benötigt wird oder man mehr Schaden braucht oder. Daraus ergeben sich dann halt Dynamiken, die dann auf ihre eigene Art und Weise wieder Geschichten erzählen, die einem einfach im Kopf bleiben. Also ich muss zum Beispiel immer an die Spellweaver Ranhanna denken, die ihre Elementarkraft so ausgebaut hat, dass sie hinterher einen ganzen Raum voller Uses mehr oder weniger, nachdem sie ein bisschen angekratzt waren, in einem Wurf praktisch platt gemacht hat. Da ging schon richtig Rambazamba die Post ab. Oder Die kleine Bardin, die zwar sehr, sehr klein war, aber die so mutig war und uns immer Mut gemacht hat und ganz tolle Songs spielen konnte und uns so gebufft hat, dass wir da mit stolz geschwellter Brust durch das Abenteuer geschritten sind. Das sind auch sehr immersive, erlebnisreiche Momente, an die ich mich zum Beispiel unheimlich gut erinnern kann.
Ja, das geht mir genauso. Es ist weniger die Geschichte, an die ich mich erinnere. Das sind so groß diese Flecken irgendwie, sag ich mal, im Hinterkopf, dass wir, was wir gemacht haben. Ich will auch nichts spoilern. Aber es waren eher so die epischen Schlachten, die wir untereinander genau. hatten und unsere Planung, wo wir dann gesagt haben, hey, so und so machen wir es jetzt am besten und komm, wir schaffen das jetzt. Und musste man sich genau. ja richtig absprechen und taktieren. Das war richtig.
Ja. Wo die Komponenten des Spiels und sozusagen aus der Mechanik heraus sich eigentlich die epischen Momente entwickelt haben. Genau. Und ein Spiel, was für mich ganz klar in diese Kategorie gehört, wo durch das, was auf dem Brett passiert und die Spielkomponenten eine ganz, ganz eigene spezielle Dynamik entstehen kann, jetzt recht aktuell ist zum Beispiel Oath. Was für mich, also ich finde, die Spiele von Cole Worley sind da grundsätzlich so ein bisschen in diese Kategorie einzuordnen oder haben absolut ihre Stärke darin, sowas hervorzurufen. Aber bei Oath ist das für mich am ausgeprägtesten. Das ist erschienen bei Leader Games, die deutsche Version bei Spielworks, eben von Cole Worley. Artwork von Kyle Farron, mittlerweile ja auch schon sehr großer Wiedererkennungswert, sehr, sehr klarer Stil. Er hat ja auch Root zum Beispiel, ist ja das, was wahrscheinlich den meisten am ehesten ein Begriff ist. Bei Oath gibt es 1 bis 6 Spielende, 45 bis 150 Minuten. Kommt auf die Spielendenanzahl an, zu 6 kann man auch länger spielen. Ab 10 Jahren, BGG-Rating bei 7,8, die Complexity bei 4,1. Da würde ich ein Sternchen dran machen. Es ist ein ungewöhnliches Spiel, auf das man sich ein bisschen einlassen muss. Aber es ist erstens eine sehr gute Losspielanleitung da. Also ich habe eine Losspielanleitung und dann so ein The Law of Oath, glaube ich, heißt das. Also so ein Referenzregelwerk. Und was auch super ist, es ist ein sehr kartengetriebenes Spiel, wo ich Karten auslege, einen bestimmten Aufbau habe. Und die Karten sind in der Schachtel alle komplett vorsortiert. Das heißt, ich kann diese Stapel praktisch nehmen und die Karten umdrehen und auslegen. Da steht auch immer, jetzt tu es hier, jetzt tu es dahin, was das deutlich zugänglicher macht. Also von daher nicht durch die Komplexität schrecken lassen, die über 4 angegeben ist. Das ist machbar, man kann sich da echt dran trauen. Und hier haben wir eigentlich keine, sage ich jetzt mal, klassische Narration, sondern die narrativen Qualitäten entwickeln sich eben während des Spiels und uns sind auch als Spielenden doch Freiheiten gegeben. Wir haben eine stark asynchrone Mechanik, ne, dadurch, dass wir zum Beispiel jedes Mal einen Kanzler haben, der quasi die Vorherrschaft hat über die aktuelle Spielerunde. Und alle anderen haben halt andere Möglichkeiten, im Spiel erfolgreich zu sein. Der Kanzler muss quasi an der Macht bleiben. Die anderen müssen entweder offen gegen das Establishment rebellieren, ne, indem sie selber die Macht übernehmen. Oder sie können sich auch anschließen und können dann quasi so ein, müssen schauen, dass der Kanzler auch gut positioniert ist, müssen nur 2, 3 Sachen besser machen. Man kann einen visionären Weg zum Sieg verfolgen. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und insbesondere, das Spiel ist sehr kartengetrieben. Das heißt, wir können haben so einen kleinen Tableau-Building-Mechanismus, wo wir unterschiedliche Karten in unser Tableau spielen können. Aber wir haben auch auf dem Spielplan unterschiedliche Orte, mit denen wir dann im Laufe des Spieles interagieren, die wir auch kontrollieren können und so weiter. Und je nachdem, welche Karten ins Spiel kommen, die sind auch, ich sag jetzt mal, unterschiedlichen Suits, also Farben zugeordnet, die so für bestimmte Eigenschaften und Qualitäten stehen. Und je nachdem, wie die Karten ins Spiel kommen, ein Teil liegt am Anfang, der Großteil wird aber im Laufe des Spieles gespielt und dort platziert von uns Spielenden. Und die sind halt auch thematisch echt cool gestaltet. Und je nachdem, welche Kombinationen da rauskommen, kann das sehr stark so auch wieder Stimmungen und Setting transportieren, woraus dann auch wieder eine eigene kleine Geschichte entsteht. Also ich kann mich an eine Partie erinnern, da hatten wir an einem Ort, war die passende Karte, da gab es dann nämlich Freibier, also geht man gerne hin, gibt es immer was Schönes. Und der andere Ort hatte irgendwie die Würgeranken und den kochenden See, also alles ganz furchtbar. Und wenn man einmal da war, kam man kaum mehr weg. Wo wir dann schon liebevoll gesagt haben, oh, bist du in Mordor stecken geblieben, schade auch. Und dadurch wird es halt so lebendig, dass man halt praktisch da so eigene Geschichten draus entstehen lassen kann. Und das hat auch so Effekte, dass je nachdem, welche Karten ich in mein Tableau spiele, gibt es auch wieder Möglichkeiten, damit zu interagieren oder nicht, was dann auch wieder so, ah, okay, du hast da ne, in deinem Tableau eine Karte von der und der Farbe und damit kann ich jetzt interagieren, weil der passt nämlich zu mir. Das ist ein Verräter, der ist da, wird da für mich tätig, solche Sachen. Also da ist die Mechanik auch wieder, macht es möglich, da gleich im Kopf die passenden Geschichten entstehen zu lassen, halt auch unterstützt durch die super knuffige Artwork. Und es ist ein Spiel, wo immer viel passiert. Also das einfach, du bist auch fast immer oder häufig dazu gezwungen, etwas zu tun oder zu versuchen, weil es auch so Mechanismen gibt nach dem Motto, wenn Jen jetzt noch eine Runde lang die und die Position hält, hat sie gewonnen. Also alle los auf Jen. Ja, dann hast du dich natürlich ein Stück weit verausgabt. Dann versucht der Nächste wieder seine Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen. Und dadurch, dass das Spiel das so ein bisschen forciert, hat man auch das Gefühl, dass halt echt viel passiert und man viel erleben kann. Und das finde ich schon eine sehr, sehr besondere Qualität, dass ich praktisch so ein narratives immer, lebendiges Spielgefühl bekomme, auch wenn ich eigentlich gar kein Storytelling im klassischen Sinne habe, sondern dass das wirklich durch die Lebendigkeit der Mechanik in Verbindung mit den Komponenten passiert.
Klingt super spannend.
Ja, genau. Ist natürlich, also Cold Worley hat ja an verschiedenen Stellen auch schon gesagt, dass für ihn der heilige Gral des absoluten Balancings eigentlich gar nicht so eine wichtige so ein wichtiges Prinzip des Designs ist. Also es kann schon wirklich swingy sein. Das muss man so ein bisschen vorher wissen und sich drauf einlassen können und so ein bisschen auch so ein Gefühl, der Weg ist das Ziel. Also ich kann halt eine super tolle Partie haben, wo viel passiert, wo ich ein cooles Spielerlebnis habe, was sehr interaktiv ist, wo ich vielleicht hinterher sage, na okay, ich hatte eigentlich um den Sieg nicht mitzukamellen. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen können. Also wenn man sagt, ich bin wirklich, mir ist es ganz, ganz wichtig, absolut balanciertes Spielgefühl zu haben und in jeder Partie die Chance zu haben, wenn ich gut spiele, auf jeden Fall gewinnen zu können, das ist hier nicht.
Gut zu wissen.
Schöne Komponenten, aber auch auf jeden Fall. Natürlich gibt es die Möglichkeit, das alles Deluxe zu haben, aber auch die Basisversion ist schon wirklich schön. Deluxe-Komponenten sind natürlich zum Beispiel für bestimmte Ressourcen, da gibt es so eine Ressource, das sind dann Bücher, die sind dann so türkis mit so kleinen Goldmuster drauf, die auch so ein bisschen weighted sind und solche Sachen. Es gibt eine Neoprenmatte, also Bling Bling gibt es auch noch oben drauf, aber auch die Basisversion ist schon schön. Und wenn man auf so ein bisschen ungewöhnliche Art von Spiel sich einlassen mag, ganz besonderes Erlebnis. Vielleicht nicht zu sechs, dann dauert es sehr, sehr lange. Ich würde, glaube ich, 4 oder 5 Spielende empfehlen, weil mit weniger Spielenden, also ich habe es auch schon zu dritt gespielt, das funktioniert auch gut, aber so den vollen Grad an Interaktion habe ich da noch nicht. Deswegen 4 bis 5 ist da, glaube ich, ganz gut der Sweet Spot. Ja, Oath von Cole Worley, für mich auch absoluter Geheimtipp.
So, und ich glaube, damit sind wir schon fast durch.
Wir haben es mal unter 2 Stunden geschafft. Wir haben uns auch extra ganz viel Mühe gegeben und ganz viele Spiele noch rausgestrichen. Aber was uns natürlich interessiert, wie seht ihr das? Storytelling in Games, ein Muss oder eher störende Komponente, die von der Mechanik ablenkt? Wie ist da eure Sicht der Dinge? Wenn ihr es gut findet, gibt es Spiele, die ihr findet, die da für euch besonders herausstechen, dann lasst uns gerne wissen, wie immer, Kommentare auf Twitter, Instagram oder unter dem YouTube-Video. an pileofhappiness@gmail.com. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Er erreicht uns auf Instagram, Twitter, YouTube und unter pileofhappiness@gmail.com.